Hallihallo und herzlich willkommen zu Filmrausch Folge Nummer
6.
Achso.
Was jetzt? Sechste Folge. Oh, sechste Folge. Uns kommt es schon irgendwie länger vor. Ich habe das Gefühl, wir hatten schon mehr Folgen. Aber so ist dem nicht, sondern wir hatten jetzt erst die sechste Folge und heute sprechen wir unter anderem über Deadpool 2, Love, Simon, Solo und
No Way Out.
No Way Out, stimmt.
Gegen die Flammen.
Der jetzt schon ein ganzes Stück draußen ist.
Der ist schon ganz lange draußen, ja. Also lange.
Ja. Ja. Na, schon ein Stück jetzt. Und wir haben den ja auch schon vor einigen Wochen, Monaten gefühlt gesehen. Mhm. Also ist schon ein ganzes Stück her. Mal gucken, ob ich mich noch erinnern kann. Und wir haben heute wieder eine ganz grandiose Besetzung, wie immer. Mit Josie.
Hallöchen.
Und ganz neu dabei, heute zum ersten Mal vor dem Mikro, Anna.
Hi!
Premiere. Aber ich kann leider nicht so einen schönen Charme reinbringen wie Josie, aber ich freue mich.
Ja, ist ja nicht so schlimm, ne? Ist ja alles gut. Wir beginnen aber, wie immer, fast wie immer, mit den Film-News. Und die hat halt Josie vorbereitet.
Genau, heute nicht mal Jordan, sondern ich bin heute mal da. Und zwar, wir beginnen mit, was mir ganz am Herzen liegt. Meryl Streep macht einen neuen Film. Und zwar zusammen mit Gary Oldman. Und es geht darum, um die Panama Papers. Und Steven Soderbergh, der Unsane gemacht hat und so, der will auch Regie führen. Und ich lese mal ganz kurz vor, was denn überhaupt die Panama Papers sind. Also die Panama Papers wurden die umfangreichsten vertraulichen Dokumente und Unterlagen der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama bezeichnet, die im April 2016 in die Öffentlichkeit gelang, und da hat ein Journalistenteam weitreichende Praxis herausgefunden von Straftaten, Finanzdelikten, Geldwäsche und so weiter. Genau.
Dann ist das jetzt The Post 2 oder was?
Dachte ich jetzt auch gerade. Ja, passt eigentlich so gut, weil gerade The Post endet ja dann auch noch mit der Watergate-Affäre.
Richtig.
Aber das finde ich ja.
Passt
also,
aber gut.
Das Ding spielt ja jetzt in unserer jetzigen Zeit, oder?
Genau. Ja. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so, glaube ich, war das.
Ist ja komisch, wenn sie dann jetzt wieder auftaucht als Figur in so einer fast gleichen Story, im
aber
selben Alter.
Ich muss sagen, ich feiere es, dass sie das mit Gary Oldman macht. Ich bin voll der Gary Oldman-Fan.
Ja, klar, Gary Oldman ist ganz cool. Riecht halt schon wieder nach Oscar-Nominierung, ne?
Ja. Bisschen vielleicht, ja.
Gary Oldman?
Ich glaube, er hat ja auch bekommen, ne, dieses Jahr.
Ja, er hat gewonnen dieses Jahr. Endlich.
Oh, ich hoffe mal, dass Meryl Streep mal ihren vierten bekommt.
Ich hätte es ihr bei The Post hart gegönnt. War ein geiler Film, fand ich.
Ich auch. Ja, dann, es gibt einen neuen Spion-Thriller, und zwar 355 mit Jessica Chastain, Penelope Cruz und die Firma oder die Produktionsfirma von Chastain, die heißt Freakley Films, die wird das anstatt der Produktionsfirma von Weinstein machen. Dann kommt
Warum das denn?
Kam ja erst gestern wieder News rein, ne, dass er heute verhaftet werden soll.
Ja.
Just side note, ne? Also,
und da möchte sich stellen, da bin ich ja mal gespannt.
Bin gespannt, was gleich noch rauskommt dazu.
Ja. Oh Mann, oh Mann.
Dann, nächste News, Sherlock Holmes 3 kommt Weihnachten 2020, also noch ein bisschen hin.
Braucht keiner.
Ja, finde ich auch. Also ist wieder die normale Besetzung, Jude Law, Robert Downey Jr.,
Guy
Ritchie. Ewig lange nach dem zweiten, ne? Wann kam der zweite eigentlich raus? Ist auch schon wieder gefühlt 10 Jahre her. Ja. Also 5, 4, 3, irgendwie
mindestens.
So. Das ist Hammer. Okay, und dann noch 2020. Hammer.
Deswegen, ich finde solche Fortsetzungen immer ein bisschen sinnlos, vor allem wenn es so eine lange Zeitspanne ist.
Ja, vor allem die Leute sind doch so ein bisschen drauf getrimmt, jetzt eher so auf diesen Sherlock von
Cumberbatch,
ja.
Ne?
Hm.
Wobei ich muss auch sagen, ich habe die Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. nicht gesehen, aber ich feiere den Cumberbatch total. Ich liebe, wie er das halt macht, und ich liebe diese Serie.
Also, ich bin aber von Sherlock allgemein so ein bisschen übersättigt. Ich habe nicht mal Sherlock als Serie, habe ich nicht mal zu Ende geschaut, nicht mal alle Folgen.
Hm.
Ich fand sie immer sehr gut, aber jetzt auch nicht so überragend, dass ich gesagt hätte, hey, ich muss jetzt unbedingt jede Folge anschauen. Mhm. Ich weiß, sie ist sehr beliebt, aber ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt nochmal einen Sherlock-Film oder so zu sehen. Oder
also ja, es gab ja auch nochmal einen mit Ian McKellen. Also es ist gerade so seit Jahren so ein bisschen ein Hype-Train so gefühlt.
Stimmt,
Ja, dann sind noch zwei Filme, wer hätte es gedacht, wo es Fortsetzungen gibt. Und zwar einmal Maleficent 2 mit Angelina Jolie.
Really?
Ja.
Ich fand den toll.
Ich fand den
auch
toll.
Habt ihr den gesehen?
Ja, doch.
Nee.
Doch, er war toll, aber warum zweiten Teil?
Ja.
Keine
Ahnung. Ich bin gespannt, was da kommen mag.
Ja.
Ich fand den Film toll, aber hätte vielleicht keine gebraucht.
Ist Disney, oder wieder?
Ist Disney,
ja. Gut, warum zweiter Teil Disney halt?
Ja.
Ist ja schon damit erklärt jetzt.
Genau. Michelle Pfeiffer spielt eventuell mit. Und dann gibt es einen neuen Men in Black Teil. Da spielt Liam Neeson neu mit. Genau.
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, über den Man in Black, glaube ich. Mhm. Aber da war noch nicht Liam Neeson dabei.
Nee, das ist, ja, genau, kam jetzt erst neu, dass er zugesagt hat, dass er mitmacht.
Da kann ich mich wieder nur wiederholen, so wie bei jedem Film, den wir gerade angesprochen haben. Brauchen
ja,
wir das?
Brauchen wir das, ja.
Brauchen wir das?
Also ich meine, sowas kann einen auch immer noch mal positiv überraschen. Du ja. denkst, braucht man nicht. Und dann, okay, war gut. Aber da muss man, also ich weiß nicht, ob ich da also, reingehen
das,
will, um ehrlich
ja, das
zu
Ding
sein.
Ist halt irgendwie, ich finde, da wird so viel Geld reingebuttert. Ja. Da kann auch ganz ehrlich mal lieber irgendwas Neues, Original-mäßiges rauskommen, mhm. wo ich dann im Kino sitze und mich einfach überraschen lassen kann von einem, von einfach was Neuem, einem ja. neuen Anstrich. Ja. Naja.
Vielleicht wertet Herr Liam Neeson das nochmal auf, ne?
So, und dann News von Netflix, und zwar Barack Obama.
Ah, stimmt.
Ja, das, genau.
Ja, der hat jetzt einen Vertrag unterschrieben und eine umfangreiche Kooperation mit Netflix gemacht. Und
bin ich gespannt, was da kommt.
Ja, also die Kooperation hat einen Umfang von Filmen, Serien und Dokumentationen. Mhm. Und er und seine Frau wollen selbst als Schauspieler mitwirken.
Ah, siehst du, das wusste ich zum Beispiel
nicht. Das wusste ich auch nicht. Ich habe es gedacht,
die produzieren
nur,
das.
Genau, nur Produzenten, habe ich auch gedacht. Ach, Schauspieler.
Okay, ja, spannend auch.
Ich habe irgendwo gehört, dass es nicht unbedingt nur politisch sein soll. Also es soll auch jetzt nicht so Anti-Trump-Serien und Filme werden, was ich auch gut finde. Einfach, weil man soll jetzt nicht so das ein bisschen, das ist, wäre sonst ein bisschen ausnutzen von dem Ding so.
Ja.
Und dann sage ich, hey, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
So.
Ich bin irgendwie erstmal gespannt. Ich bin da erstmal voll vorbehaltlos, muss ich
ja,
sagen.
Ja,
ich bin
ja,
einfach nur gespannt, was da kommt.
Auf mich wirken. Ich finde trotzdem, Netflix ist jetzt wird irgendwie so ein bisschen negativ irgendwie mit Laufe der Jahre irgendwie wird's immer, sinkt es immer mehr ab. Wie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn bei Netflix ein neuer Film rauskommt, dann ist es oft so, ich habe keine Ahnung, hab nie davon gehört.
Mhm.
Da sind dann irgendwelche Schauspieler dabei. Von dem ich überhaupt nichts weiß, so von dem du nie gehört hast vorher von dem,
wobei,
von dem Film.
Wobei, jetzt kommen ja auch viele Stars dazu, ne?
Ja, und Stars
ja jetzt.
Kommen dazu. Hm. Und das ist aber so alles, und ich weiß nicht, wie euch geht, aber am Anfang war es noch so, oh, Netflix Original, das Ding hatte Qualität gehabt.
Mhm.
Und heutzutage, also finde ich Netflix, dass er, wenn er Netflix auf dem Cover ist, heißt das nicht unbedingt, dass es Qualität ist.
Ja. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, weil Fettnäpfchen-Alarm, aber ich muss auch sagen, ich habe bisher keinen Netflix-Film tatsächlich gesehen, sondern weil ich dachte, für mich ist Netflix Serien.
Ja.
Und dann war ich erstmal völlig verwirrt, als plötzlich hieß es, es ist ein Film von Netflix und ich war so, hä?
Ja.
Ich habe bisher auch noch keinen angeguckt.
Ich habe zwei gesehen.
Ich weiß nicht, echt?
Was ja, einmal den Death Note-Film, diesen Anime, den sie da als
Real.
Der ja auch gespalten, also es gab ja schon Realfilme von Death Note.
Ja.
Die japanischen, die halt sehr am Original waren und der war halt schon stark anders, weil er halt für ein amerikanisches Publikum gemacht war. Hatte aber auf jeden Fall auch seine guten Seiten, auch wenn das jetzt jeder Anime-Fan wieder haten würde, aber ich persönlich sage...
Ich habe viele gute Sachen gehört, auch wenn Leute gesagt haben, ist ein bisschen anders, aber ich habe viel Gutes gehört.
Da sage ich halt ganz ehrlich, ich brauche mir keinen Realfilm anschauen, der 1:1 ist wie die Serie, weil dann schaut euch die Serie an. Wenn ihr die Serie sehen wollt, dann schaut die Serie doch an. Ich brauche jetzt nicht eine 1:1, weil dann lieber eine Neuinterpretation von Dingen und dann sage ich, hey, dann macht das auch Sinn, dass ich mir den Film anschaue. Wenn ich die Geschichte habe, schon so 100% kenne, dann macht es einfach keinen Sinn, dass ich da nochmal eine Realverfilmung habe davon. Mal davon abgesehen, hatte ich noch Icarus angeschaut. Das ist die Dokumentation.
Habt ihr nicht noch mit Jordan Auslöschung gesehen? Annihilation, genau.
Ach so, ja, stimmt.
Auslöschung habt ihr auch noch gesehen,
das
hab
ich
ne?
auch gesehen.
Das ist ja, na gut, okay.
Es ist ja erst nachträglich
der
Netflix-Stempel drauf, ne?
Nachträglich Netflix Original erst geworden.
Ja.
Aber in dem Sinne ja keine Netflix-Produktion.
Das stimmt, ja.
Das war ja bei Death Note und ich weiß aber nicht, wie es bei Icarus war. Ich glaube aber, Icarus war... Kann ich
Muss
mir auch vorstellen, dass es nicht vorher, dass ich glaube, dass die erst die Doku gemacht haben und dann gesagt haben, hey, wer möchte die kaufen? Und da hat Netflix die sich gekrallt. Aber
ja, bin da noch ein bisschen mit Vorbehalten belastet. Kann sich alles noch ändern.
Ja, naja, jetzt war ja auch Cannes, ne? Und da war ja Netflix nicht eingeladen. Die durften ja ihre Filme.
Ja, die hätten auch Sondersparte dann bekommen, ne?
Ach so, ja, war das so?
Ich glaube, die hatten... Nee, das war Star Wars, das war nicht Netflix.
Eilmeldung kommt rein, Leute. DPA hat gepostet, gerade auf Twitter, Harvey Weinstein stellt sich den Behörden in New York.
Also macht das wirklich?
Tatsächlich, gerade eben reingekommen.
Ich bin gespannt.
Voll vom Thema jetzt rausgekommen. Ja, Netflix, weiß ich
Netflix.
Nicht.
Ja, okay, das war nicht mein Film-News. Dann
das war's schon.
Ja.
Also wirklich.
Short round.
Ganz kurz, ich kann ja noch was sagen. Heute... ist Freitag. Gestern kam Solo raus. Ihr hört das ja am Sonntag. Deswegen werden es die einen oder anderen, die Star Wars mögen, schon gehört haben. Es ist jetzt anscheinend doch so, dass ein Boba Fett-Film rauskommen soll als Spin-off. Aber jetzt erstmal Episode 9, dann voraussichtlich, ist ja alles noch nicht zu 100% unterschrieben, wird der Obi-Wan-Film rauskommen.
Yes.
Und dann ein Boba Fett-Film. Wenn man das mal durchrechnet, plus diese zwei Trilogien, die dazukommen werden, Episode 9, Boba Fett und Dings, sind wir bei 9 Filmen, die Disney gerade plant.
Alter.
Was Star Wars betrifft. Wow, okay. Plus eine Serie. Die
stimmt,
eben, die,
da war was.
Die dann in dem Disney-Flix-Ding da läuft dann. Deswegen sage ich mal ganz for real, ich sage euch so, wie es ist. Disney wird es nicht durchhalten, ein Star Wars Film pro Jahr rauszubringen. Das wird garantiert bald eine neue Frequenz geben, dass sie zwei Filme pro Jahr
rausbringen. Sie haben ja jetzt auch schon das Erscheinungsdatum geändert. Vorher war es immer Dezember oder fast immer. Die letzten waren alle im Dezember raus. Jetzt ist es Mai.
Ja, aber die waren ja eigentlich auch geplant für
ja, klar.
Auch Episode 7 war ja schon geplant für Mai und so, Juni irgendwie. Haben sie ja dann nur verschoben gehabt auf Dezember. Ja. Weil es dann einfach produktionsmäßig so wichtig war, glaube ich.
Aber ich fand das toll im Dezember.
Und dann hat es gut verkauft.
Man konnte sich das ganze Jahr irgendwie drauf freuen. Das war noch vor Weihnachten. Ich fand das geil im
Dezember. Vor allem, weil es einfach Sinn macht für das ganze Spielzeug, ne? Gerade ja, klar, so Weihnachten, du kannst die Geschäfte kannst du mit Star Wars plakatieren und die Kiddies werden sich alle was wünschen davon.
Und im Winter gehst du eh mehr ins Kino, weil was willst du draußen? Ist halt arschkalt, ne? Also.
Ja, da habe ich mich mit Lola letztens drüber gestritten. ich habe nämlich gehört, dass die großen Blockbuster ja sowieso, also die kommen allgemein eher im Sommer raus. Das hat aber damit zu tun, weil ich gedacht habe, hey, das macht überhaupt keinen Sinn.
Macht keinen
warum?
Sinn,
ne. Es ist aber so, ich habe es auch, glaube ich, Dominik hat das auch erzählt, dass die Leute in Amerika im Sommer gerne ins Kino gehen, weil es da klimatisiert ist.
Ach so, ja.
Weil da ist es so heiß teilweise an den Küsten, dass die Leute sich einfach Plätze suchen, wo es klimatisiert ist und da ist ein Kino perfekt, weil du kannst so reingehen, kannst einen Film anschauen und es ist kalt.
Das ist wohl, ja.
Und deswegen werden Filme auch im Sommer rausgebracht. Bei uns ist das irgendwie in dem Kopf so, ich gehe ja nicht im Sommer ins Kino, was für ein Quatsch.
Ja, ist bei uns ganz anders, aber ich glaube, die haben auch nochmal irgendwie andere Temperaturen, anderes Klima als bei uns.
Die sind ja auch allgemein ganz komisch.
Das hältst du da, glaube ich, echt nicht so aus.
Ja, ja, eben. Ich glaube, Dominik war das. Dominik Porschen hat mir das erzählt, dass das so ist. Ja, deswegen weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde Winter auch gut. Und dann mal gucken, wie die Frequenzen aussehen bei Disney und im Star Wars-Zeug. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob mir das gefällt oder nicht.
Also ich muss sagen, ich freue mich auf Kenobi, aber Boba Fett, ist das notwendig? Ich bin da sehr skeptisch.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, also ich habe mich ja auch, dasselbe ging mir ja bei Solo so, kleiner Spoiler, bis wir gleich in die Review-Phase kommen. Aber ich bin ja im Kino gewesen, ich war ja wirklich überhaupt nicht gehypt, nicht. Ich saß zum ersten Mal in einem Star Wars-Film und hab gedacht so, ja, puh, okay, lass mal auf mich wirken so. Während ich mir so Episode 8 noch so, oh mein Gott, was passiert jetzt gleich? Voll aufgeregt, gezittert.
So, ich muss ihn so schnell wie möglich sehen und bei Solo denke ich mir so, ja, irgendwann komme ich schon mal ins Kino oder irgendwann komme ich mal dazu, den zu sehen. Also ich bin auch noch gar nicht hyped.
Richtig, richtig. Und das hat Disney aber ja auch nicht mit ihrer, also keine Ahnung, hast du mal wirklich draußen viel Werbung gesehen für Solo? Machen die nicht wirklich.
Wenig. Wobei, man muss jetzt sagen, so. Die haben ja Werbung gemacht in Berlin. Chewbacca war in Berlin am, ich glaube, war es nicht 4. Mai sogar? May the 4th be with you.
Ja. Da war auch so eine exklusive Feier, bei der wir nicht dabei waren.
Verpasst.
Waren wir leider noch nicht im Server von Friendly. Schade. Ich hoffe, hey, wenn das jemand von Friendly hört, ich freue mich auf die für Episode 9 Feier.
Oh, auf jeden. Bin
ich gerne dabei wieder.
Ja.
Da sind wir dabei. Das schaffen wir dann. Das stimmt schon, klar, aber trotzdem jetzt nicht irgendwie in den Einkaufsläden, dass da wie bei Episode 7 oder bei Episode 8 da alles voll ist.
Voll war.
Jede Ladenfläche irgendwie mit einem Star Wars Poster irgendwie voll gedruckt ist.
Es ist ja auch a Star Wars Story. Es ist halt keine Star Wars Episode im klassischen Sinne. Ne? Das muss man halt, vielleicht machen die da auch echt einen Unterschied. Also ich habe das Gefühl, bei Rogue One auch, da war auch der Hype da, aber auch da weniger Merch und weniger Werbung klatscht dir ins Gesicht, so ungefähr. Also.
Ja. Hast du noch eine News, Anna?
Nein, leider nicht.
Keine News.
Weinstein. Haben wir schon besprochen, ne? Was will man dazu sagen? Ne, ach so, na, hier, wir haben ja auch noch vorhin besprochen, ne? Freeman. Nee, doch,
Morgan Freeman.
Gab's ja.
Was da passiert?
Ich war erschüttert zu lesen, dass auch er jetzt irgendwie Belästigungsvorwürfe bekommen hat oder ja damit zu kämpfen hat, weil ich war schon traurig bei Dustin Hoffman, muss ich sagen, wo da was kam, weil auch der für mich eigentlich so als seriös und sehr angenehmer Typ so im Kopf so war. Und auch Morgan Freeman, allein schon, hey, über die Stimme müssen wir nicht reden, ne?
Wenn ich Morgan Freeman google, kommt jetzt erst das Morgan Freeman tot?
Was?
Die Leute, ey. Ja, Frauen werfen Morgan Freeman sexuelle Belästigung vor. Kann ja passieren, Leute, ey.
Was?
Also, Leute.
Fettnäpfchen
am Arm. Sorry, aber Überraschung oder was? Ich weiß
für
nicht.
Für mich schon, weiß ich nicht. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv.
Ich auch, ehrlich gesagt.
Ich bin mich ein bisschen erschüttert, so, weil den hat man auch so als, ja.
Als Lieben, ne? So
mehr,
als Lieben.
Ja, als total so coolen netten Typen, der authentisch ist, der sein Ding macht, der cool drauf ist.
Aber nochmal zu Dustin Hoffman, der hatte schon 1978 damals Meryl Streep belästigt und begrapscht, ja. Und danach haben die haben reden seitdem kein Wort mehr miteinander. Sie haben zusammen den Film gemacht und das ist halt passiert. Und seitdem reden die halt auch kein Wort mehr miteinander. Er hatte sich dann um die 2000 rum, 2005 oder so, mal bei ihr entschuldigt dann. Und dann meinte ich, ja, okay, gut, aber ja, es ging damals schon los.
Das wusste ich nicht. Oh, ist schade. Echt schade. Verdammt.
Das ist schon schade.
Wobei, ganz kurzer Abstecher, ich weiß, wir machen Filme, aber Dustin Hoffman spielt ja in einer Serie auch mit, die bei Netflix läuft, Medici. Habt ihr die mal gesehen?
Nee.
Haben wir gerade angefangen, mein Freund und ich.
Ist gut.
Und ist bis jetzt eigentlich interessant. Und da spielt er nämlich auch mit. Da spielt er so einen alten, ja, den Familien, das Familienoberhaupt, wenn man so will.
Mhm.
Also so ein Italiener. Und irgendwie haben wir das hingekriegt, dass der auch so aussieht. So, das passt. So. Ja, so ein italienischer alter Mann irgendwie so. weiß ich nicht. Wie sieht ein Italiener aus? Aber irgendwie so, das passt irgendwie alles zusammen.
Da hat doch jeder so ein Bild im Kopf schon.
Ja. Ein bisschen, oder?
So Mario halt.
Nee, irgendwie nicht. Also, keine Ahnung, schaut es euch mal an. Das ist interessant, aber da spielt er halt auch mit.
Mhm.
Und
okay.
Ja, Review-Phase.
Review-Phase. Mit was beginnen wir? No Way Out.
Genau, No Way Out. Gegen
wer spricht überhaupt No Way Out? Du?
Me.
Okay, alles klar. Dann hau mal raus, hau mal jetzt raus hier.
Hau
komm.
Mal raus, ja. Also ich No Way Out ist immer so ein, ich muss sagen, der Titel irritiert mich total. Ich denke immer, im ersten Moment, das ist ein Horrorfilm so. Klingt so, wie als ob man irgendwo eingesperrt ist und man kommt nicht mehr raus. Bisschen wie wir das bei Unsane eigentlich so ein bisschen hatten, finde ich, vom Thema her.
Ja.
Also der Titel irritiert mich total. Das Thema ist eigentlich auch was mich von vornherein gar nicht so interessiert hätte. Aber ich muss sagen, ich fand den gut. Ich fand den richtig gut, den Film.
Ja.
Kam am 3. Mai raus, bei uns erst in Deutschland tatsächlich. Und basiert auf wahren Begebenheiten. Das ist tatsächlich fast genauso passiert, was da in dem Film passiert, wie es endet. Da muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, ich bin ein bisschen gesplittet oder ein bisschen hinterhergezogen, weil wenn man sich die Geschichte mal durchliest, wie sie wirklich passiert ist, weiß man ja schon, wie es ausgeht. Aber Spoiler Alert, was erzähle ich jetzt so ein bisschen an Plot-Zusammenfassung? Ja, ist schwierig, weil ich meine, ja, ich muss sagen,
das Ende
ich bin da,
einfach nicht. Erzähl es einfach nicht.
Naja, das Ding ist halt, also ich bin ja reingegangen und ich wusste ja nicht, wie es ausgeht.
Ja,
so.
Ich auch nicht.
Aber ganz ehrlich, ist es dann noch ein Spoiler, wenn das jeder die Geschichte nachlesen kann?
Aber ich glaube, in Amerika ist das anders. Ich glaube, unser deutsches Publikum kennt die Geschichte einfach nicht.
Ja,
das stimmt, ja. Ja, schwierig. Also
wir sind ja auch spoilerfrei. Der
wir sind
Film
eigentlich spoilerfrei.
Ist immer spoilerfrei.
Ja, das stimmt.
Immer
richtig.
Ohne Spoiler. Deswegen spoilern wir das Ende nicht.
Ich gebe mein Bestes. Genau, also es spielt 2013 tatsächlich, beziehungsweise am Anfang auch ein paar Jahre vorher. Es geht um so eine Elite-Feuerwehreinheit in Arizona. Und da gibt es verschiedene Einheiten tatsächlich, die verschiedene Sachen dürfen und machen können bei so Wildbränden, die ja jetzt auch vor einer Weile erst wieder in Kalifornien waren. Ist auch ein halbes Jahr, glaube ich, erst her, wo es wieder ganz schlimm war.
Ja.
Mit den Waldbränden.
Ja.
Wo Leute aus ihren Häusern raus mussten und das
stimmt.
Passiert da im Sommer ja regelmäßig, auch in Arizona.
Du hast Wildbrände gesagt, ne?
Ja.
Wildbrände. Brennen dann das Wild brennt dann, ne?
Nee, oder? Das ist Buschfeuer quasi.
Ach so, das Buschfeuer.
Also es heißt tatsächlich Wildbrände,
ja,
irgendwie,
ich
so heißt das.
Ich habe sofort in meinem Kopf so ein brennendes Reh gehabt. So eine Feuereinheit, die einfach wild, brennendes Wild retten.
Tatsächlich brennt der Busch. Ist irreführend, das stimmt, ja. Genau, und diese Crew, um die es da geht, angeführt von Eric Marsh, hat tatsächlich trainiert, um sozusagen die höchste Elite-Stufe zu werden. Sie können auch, sie dürfen es nicht, aber sie haben trainiert, um das zu werden. Und tatsächlich sind sie nur noch nicht in dieser höchsten Stufe angelangt, in dieser Hotshot-Crew heißt das dann, weil die Stadt der Meinung ist, sie brauchen sowas halt nicht. Das ist eine kleine Region, wer braucht da jetzt so eine Elite-Feuerwehreinheit, da müssen wir ja Geld und Arbeit reinstecken. Und genau, da geht es also um diese Leute, die da in dieser Crew drin sind, was die für Probleme haben, wie die das alles miterleben, wie sie halt trainieren, um diese Hotshot-Crew zu werden. Dazu kommt dann noch ein zweiter Hauptcharakter quasi, der Brandon, der am Anfang des Films sein Leben so ziemlich an die Wand fährt. Also er ist arbeitslos, er wohnt zu Hause bei seiner Mom, nimmt Drogen, stellt fest, dass er seine Ex-Freundin geschwängert hat und irgendwie muss er halt sein Leben also in den Griff kriegen. Die Mama schmeißt ihn raus und dann geht er so als letzte Option halt zu dieser Feuerwehreinheit, bewirbt sich und obwohl alle so Vorbehalte haben, wird er dann auch aufgenommen. Ich fand auch den Anfang sehr lustig, weil er versucht hat, da immer mitzuhalten. Warst du dabei? Hast du den gesehen? Kannst du dich dann auch erinnern so ein bisschen an den Film? Ist schon eine Weile her, Anthony?
Ja, klar, wie am Anfang da.
Ja, mitgehechelt ist. Es war schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Und das ist jetzt kein Spoiler, auf jeden Fall werden sie dann zu so einer Elite-Einheit. Sie nennen sich dann, die Granite Mountain Hotshot Crew und dürfen also jetzt auch alles, was dazugehört, das ist halt richtig Arbeit, was man da, um diese Brände halt in Schach zu halten, zu löschen. Und ja, dann am Ende, das spielt dann eben 2013, wo sie dann zu einem Feuer halt müssen, was am Anfang ziemlich harmlos klingt und dann ziemlich schnell außer Kontrolle gerät. Und ja, mehr Story muss ich jetzt noch nicht erzählen an der Stelle.
Sie kämpfen halt einfach gegen das Wild.
Sie kämpfen gegen das Wild, ja. Sie kämpfen gegen das Wild. Gegen das Feuer tatsächlich, genau. Und ja, es ist eigentlich... Es klingt nicht spannend, aber ich muss sagen, mich hat der Film schon mitgerissen, auch zwischendrin voll eingefangen tatsächlich, aha, was ich auch im Vorhinein nicht so erwartet hätte. Ich fand's spannend und auch das Ende hat mich total mitgenommen. Also ich habe da echt noch lange drüber nachgedacht, mir die Originalgeschichte, wie es wirklich passiert ist, nochmal durchgelesen, angeschaut. Wie waren die Jungs alle wirklich und war für mich ein guter Film. Wir haben da auch Pun Alert, Entschuldigung, drüber ja auch diskutiert, ne? Im Nachhinein kann ich mich noch erinnern.
Das stimmt. Die Kritiken sind ja auch durchgehend eigentlich gut vom Film. Mhm. Ja, aber ich muss halt ehrlich sagen, ich fand den halt ein bisschen lame. So. Also mich hat er halt einfach nicht packen können. Irgendwas hat gefehlt. Irgendwie mochte ich die Art des Films an sich nicht. Also es war ja der Regisseur von Transformers oder so, ne? Glaube ich.
Genau, ich glaube auch.
Vielleicht lag es daran, dass mir irgendwie seine Machart allgemein nicht gefällt so von den Filmen. Mhm. Die Charaktere, ich fand sie haben jetzt nicht so einen krassen Bezug zu mir selbst aufgebaut irgendwie. Also ich konnte mich damit nicht einfach, ich habe mich in den Figuren einfach nicht wiedererkennen können. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein Problem vom Film gewesen. Und ja, mir war es so ein bisschen egal einfach. Ich fand die Thematik halt auch an sich nicht sonderlich spannend.
Wäre auch ein Thema, was ich mir sonst nicht so aussuchen würde, muss ich sagen. Aber der Film hat mich irgendwie überraschend dann doch
mitgenommen.
Heißt ja
im Original eigentlich Only the Brave. Also deutsch übersetzt nur die Braven. Nee,
schon wieder. Also schon wieder ein deutsch-englischer
Titel. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein Beispiel par excellence im Deutschen zu sagen, wir brauchen einen neuen Titel. Lass mal was Englisch nehmen mit einem deutschen Untertitel oder einem Titel dazu. Ja, ja. Und dann halt echt so No Way Out gegen die Flammen.
Ich habe mich da mit Robert Hoffmann unterhalten drüber über den Titel. Und er meinte halt, dass man das in Deutschland nicht bringen kann. Weil die meisten Leute würden dann halt sowas denken wie hier, oh, Only the Brave, nur die Braven oder so, was soll das dann heißen?
Ja, ich verstehe zu sagen, man nimmt vielleicht einen neuen Titel, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, Only the Brave würde mich auch nicht catchen, auch im Original nicht.
Aber No Way Out, das versteht halt jeder, auch im Deutschen.
Schon, aber wie gesagt, ich hatte erstmal gleich diese Horrorfilm-Assoziation und also der Name des Films ist mir halt immer so ein bisschen abhandengekommen, muss ich sagen. So.
Ja, stimmt.
Man muss auch sagen, gute Besetzung. Josh Brolin spielt die Hauptrolle. Der spielt den Chef der ganzen Crew, den Eric Marsh, den
man
jetzt kennt.
Fand ich auch nicht so sympathisch im Film.
Ja, sollte aber vielleicht auch gar nicht sein.
Ich mochte ihn halt jetzt, weil zum Beispiel bei Deadpool fand ich ihn besser.
Weil das wollte ich gerade sagen, genau. Der ist jetzt ganz viel wieder präsent im Kino mit Thanos aus Infinity Wars als Cable. Ja. Genau, und ich muss sagen, ich habe den echt, also ich würde den nicht wiedererkennen. Ich finde, der sieht so anders aus jetzt in No Way Out. Ja. Ich bin da voll überrascht gewesen, dass ich habe das erst hinterher nochmal geschnallt, wer das eigentlich gespielt hat.
Er ist halt so krass ernst, ne? Das muss man halt dazu sagen. Mhm. Der ist halt einfach so ein krass ernster Schauspieler. Und das passt halt bei Deadpool so geil rein, weil alles hings herum um ihn ist so eine Parodie und er ist der Einzige, der da so straight ernst ist. Und da finde ich es halt wieder geil, weil das sind diese Kontraste da. Aber No Way Out ist mir einfach fast zu ernst in seiner ganzen. Ja. Ich glaube, der Film ist zu wichtig. Also der tut sich zu wichtig für mich irgendwie.
Das Problem ist halt, dass wir diese Thematik hier in Deutschland halt weniger haben als in den USA, weil
wir haben auch nicht so viel Wild hier. Glaube ich. Das Land ist auch viel größer, muss man dazu sagen.
Wir haben auch diese Fläche einfach viel mehr, wo das halt brennt und wo die Städte da halt in Gefahr sind. Das haben wir hier nicht. Und die brauchen in den USA wirklich diese Feuerwehreinheiten, die da die Leute halt zum Teil echt retten, die da Großes leisten. Mhm. Und dafür haben die das ja auch gemacht, nicht nur für diese Crew, die echte, die da damals da halt unterwegs war, sondern auch für alle Einheiten, die jetzt auch unterwegs sind, weil die zum Teil echt 3 Tage lang ihre Familie nicht sehen, sich da in Lebensgefahr für alle anderen begeben und halt echt Großes leisten. Und das haben die auch selbst gesagt beim Drehen, dafür machen wir das hier. Ja. Dafür, für diese Leute ist das, für die Crew damals und für die Leute, die es jetzt noch machen, weil die einfach Krasses leisten. Hey, das haben wir hier halt echt nicht. Ne?
Das verstehe ich halt auch zu 100%. Und dass sie dann auch diesen Film da deswegen produzieren und dass dann halt auch viele Leute, die in Amerika wohnen oder so oder die in solchen Gebieten wohnen, das verstehen können und sagen können, hey, das ist ein geiler Film so, da sieht man mal und da werden die Leute mal ein bisschen vorgestellt, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Und es wird allgemein mal in den Kopf der Allgemeinheit so ein bisschen verankert.
Genau,
hey,
da denkt man viel zu wenig
dran. Da denkt man halt einfach nicht dran. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt einfach eine Thematik, die hat mich so jetzt nicht unbedingt interessiert. Allgemein vielleicht Feuerwehr, wobei ich vielleicht sagen würde, ich habe jetzt persönlich noch keinen Film gesehen, der sich zum Beispiel jetzt hier ganz klassisches Beispiel mit 9-11 oder so beschäftigt hat, mit den Feuerwehrmännern. Gibt es garantiert 5 Millionen Filme.
Gibt es mehrere, klar.
Gibt es bestimmt 5 Millionen Filme. Ja. Aber das wäre für mich interessanter gewesen, weil das irgendwie näher an dem ist, was quasi
heißt
er
nicht sogar World Trade Center? Der bekannteste ist das nicht sogar der?
Ich weiß es nicht.
Der sich damit auseinandersetzt.
Wer sind jetzt 5 Millionen Leute gerade denken?
Die wurden noch verschüttet da unter dem Center liegen, wo das passiert. Ja. Also ich habe den nicht vollständig gesehen, aber wir haben den geguckt und der beschäftigt sich ja mit einer Feuerwehreinheit auch, die da hin muss.
Genau, und ich sag dir auch garantiert, es gibt bestimmt 5 Millionen Leute, wenn die das hören, denken so, Alter, da gibt es ja schon 5 Millionen Filme.
Ja,
aber mich würde es halt einfach mehr interessieren als diesen Wildbrandfilm.
Wie gesagt, würde mich im ersten Moment auch nicht total packen, so, aber als ich dann drin saß, dachte ich mir, okay, ist irgendwie, also kennt man halt eben nicht so und ist dafür halt echt interessant. Und
ja, ich will auch nicht zu ernst sein, so böse
es
sein
ist
mit
halt,
dem Film.
Man muss halt auch sagen, es ist ein echt amerikanischer Film. Es spielt halt in Arizona, das heißt, die machen da halt alle in dem Film so ein bisschen auf Cowboy so, die reden halt so, die haben da alle so eine
Holotype
und so. Natürlich, aber das ist halt, vielleicht ist das da auch so, das war mir auch unsympathisch, das ging mir ganz genauso, auf
jeden
Fall.
Und das ist doch der Punkt, ich glaube auch nicht, dass der Film irgendwie das so überspitzt darstellt. Ich glaube, Film macht das relativ gut, weil er geht da nicht unbedingt auf krasse Klischees ein, sondern er zeigt schon so, wie es halt da ist. So.
War,
und das verstehe ich auch, aber es ist trotzdem nicht, also es ist halt trotzdem so eine fremde
es
Welt
ist
für mich.
Geschmackssache auf jeden, ja.
Ich würde jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich bin auch nicht so ein riesiger Amerika-Fan, ich würde da jetzt auch nicht unbedingt, ich habe es nicht unbedingt das Bedürfnis, da hinzugehen und irgendwie mir diese Orte da anschauen zu müssen, gerade diese Kleinstädten und sowas.
Ja. Übelst, seitdem ich 10 bin, ey.
Ja.
Jordan ist ja auch dann so ein Amerika-Fan eigentlich. Ja, die müsste jetzt hier eigentlich nochmal den Gegenpol bilden an der Stelle und sagen, Alter, Amerika-Fan ohne
der
Ende.
Shit,
also.
Der
ist echt
ja.
So. Genau, wir können ja mal nochmal ein bisschen weitermachen mit Deadpool.
Oh, ja.
Nochmal ganz, ganz anderes Thema jetzt an der Stelle. Wir haben es gerade schon kurz angesprochen mit Josh Brolin.
Ja, zeigen wir vielleicht erstmal den Trailer von Deadpool.
Das, können wir machen.
Ja, hier hört mal in den Trailer rein.
Entschuldige die Verspätung. Ich habe noch das ganze Gluten auf der Welt eingesammelt und es ins All geschossen, wo es uns nie wieder schaden kann.
Gib mir einen Kuss und red keinen Stuss, Red.
Was zum Ficklappen ist das denn?
Mein Name ist Cable. Ich will den Jungen.
Was? Den Jungen?
Auf den Weg oder stirb.
Ich lasse nicht zu, dass Cable den Jungen tötet. Aber ich schaff das nicht allein.
Sprichst du mal lauter? Mit dem Minischwanz im Mund bist du kaum zu verstehen.
Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Sie muss tough, moralisch flexibel und jung genug sein, um 10 Jahre lang eine eigene Franchise zu tragen. Und wir nennen uns X-Force.
Ist das nicht ein bisschen einfallslos?
Da hast du absolut recht. Also, dann wollen wir mal den scheiß Absprung schaffen. Don't
call it a comeback! Ja, genau, die Quasselstrippe unter den Marvel-Superhelden ist zurück. In Deadpool 2 geht das Abenteuer für Wade Wilson alias Deadpool weiter. Und der draufgängerische Wade wurde ja im ersten Teil, wie ich gelesen habe, genetisch verändert und entstellt.
Hast
ne?
du den nicht gesehen?
Nee.
Das war Teil 2 gesehen oder Teil 1 gesehen.
Aber gar nicht so wichtig, glaube ich.
Nee, es ging
deswegen
trotzdem.
Deswegen sieht er so komisch aus, wenn er seine Maske nicht aufhat.
Ah, okay.
Weil er sich in einer genetischen Veränderung unterzogen hat.
Und ist sozusagen jetzt unsterblich. Genau. Und gleich am Anfang passiert ein schweres Schicksal ihm gegenüber. Und dann nimmt sein X-Men-Kumpel Colossus ihn mit in das Refugee der Mutanten. Und dort trifft er dann auf alte Kumpanen und lernt auch den Super-Schurken Cable, gespielt von Josh Brolin, kennen. Und genau, und der, also Cable, ist auch hinter dem vor Wut bereit zu tötenden Teenager-Mutanten Russell alias Fire Fist her. Und genau, Deadpool weiß genau, dass er Cable allein nicht aufhalten kann und den Jungen zu töten. Und somit trommelt er eine Superhelden-Crew namens die X-Force zusammen. Naja, ob die Superhelden dann doch so gut besetzt wurden, das seht ihr ja dann im Film. Ja, also erstmal vorab, ich finde ja den Cast echt richtig gut.
Ja.
Also Ryan Reynolds, dann die gebürtige Berlinerin Sassy Betts. Ich wurde belehrt, wie sie ausgesprochen wird. dann der Zeitgeist spielt Bill Skarsgård. Das ist der den neuen Clown hier S spielt.
Oh. Pennywise.
Spielt auch mit. Genau, Pennywise. Ja, genau. Und Josh Brolin haben wir ja schon genannt. Und ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, ich habe generell noch keinen Marvel-Film gesehen. Ich bin halt echt, das ist mein erster Film, den ich sehe. Deswegen habe ich keine Vergleiche.
Und dann noch Part 2. Irgendwo, ich muss mich da auch ein bisschen zurückhalten. Ich gucke das auch, seitdem mein Freund mich da immer reinschleppt, muss ich sagen.
Ja.
Aber Deadpool 1 habe ich gesehen.
Ich habe halt auch nichts gesehen, was den Marvel...
Achso, ich bin jetzt ein bisschen gebildeter an der Stelle, seitdem ich da halt muss, aber ich habe auch nicht alle gesehen, was auch eigentlich gar nicht geht, aber den ersten habe ich gesehen, den zweiten noch nicht. Hast du den ersten gesehen?
Deadpool?
Ja.
Ja, klar, im Kino.
Und?
Achso.
Der erste hat mir sehr gut gefallen. Der war super lustig, ich war auch mit ganz vielen Leuten, waren wir zu 10 oder so und davon, keine Ahnung, waren so 3 Nerds dabei und dann halt ich so, die halt, keine Ahnung, natürlich 50% mehr gelacht haben, weil einfach halt jeder zweite Gag ein Witz auf den Kosten von anderen Superhelden und irgendwie Anspielung an irgendwas ist. Aber trotzdem auch die anderen, die da halt auch überhaupt keine Ahnung davon hatten, die fanden ihn einfach super amüsant und das erwartet man ja auch. Genau. Das erwartet man ja nicht bei einem Superheldenfilm. Er bricht ja da alle Erwartungen.
Ja, aber genau, also ich habe halt wie gesagt keinen Vergleich und ich habe mir halt echt genau so einen Superhelden-Blockbuster vorgestellt, dass der genau so abläuft mit, der Humor fand ich richtig gut. Mhm. Also ich habe manchmal, auch wenn ich manche Gags nicht verstanden habe, aber 90% habe ich wirklich herzhaft mitgelacht. und was ich nachgelesen habe, dass Ryan Reynolds, der war ja Co-Autor mit, dass er mit Absicht so Seitenhiebs gegen Rassismus und Sexismus eingebaut hat. Und fand ich cool.
Mhm. Ich glaube, der hat ja auch im ersten Teil schon wahnsinnig viel selber Herzblut da reingesteckt an der Stelle. Genau. Hat er jedenfalls auch immer selber erzählt und versucht, diesen Film durchzuboxen, dass der endlich gemacht wird, was ja erst ewig wohl nicht funktioniert haben soll, habe ich irgendwie gehört in einem Interview.
Ja.
Dass die Production Company so gesagt hat, nö, lieber nicht.
Genau, es waren ja auch ein paar Witze dabei, die auch rausgestrichen wurden nochmal. Mhm. Ich glaube, warte, was war denn ein Witz, der rausgestrichen wurde, war mit... Oh Gott, ist das ein Spoiler? Ich glaube jetzt nicht. Es geht um eine Art Zeitmaschine und es ging darum, dass ein Gag noch gebracht wird, wie er in der Zukunft, in die Zukunft reist. Wie er in die Vergangenheit reist, um Baby-Hitler zu töten. Und den Gag haben sie aber nicht mit reinnehmen dürfen.
Habe ich irgendwas gehört, ja.
Fand ich schade, hätte man schon machen können. Ich verstehe auch nicht das Problem. Aber na gut, ein Kind, ein Baby zu töten, ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, er hat aber den Gag hat er ja gebracht. Er hat ja dann zu...
Hat das gesagt oder so?
Hat er zu Cable dann gesagt, hier, wenn du in der Zeit reisen kannst, kannst du da bitte nochmal zurück
und
Hitler töten.
Ja, genau. Es ging irgendwie darum, dass er es halt auch eigentlich dann im Film hätte noch machen sollen. Also selbst Deadpool, wo er dann hätte zurückreisen müssen.
Man muss ja auch sagen, Deadpool springt ja schon auch ein paar Grenzen, die man vorher hatte, so auch an Gags. Und dann, was darf ich für Witze reißen sozusagen? Und
das passt halt eigentlich schon. Humor, finde ich. Also es ist halt echt gut. Ich fand den aber sogar teilweise, vor allem am Anfang, echt brutal. Also,
ja, Deadpool ist brutal.
Ja, also ich wusste das vorher nicht und dachte mir so, okay, man sieht so eine Nahaufnahme, wie durch so einen Kopf geschossen wird und okay, kam ich erst nicht so damit klar. Ja, also wie gesagt, ich fand den echt gut. Was mich halt ein bisschen genervt hat, ist das CGI. Das war halt teilweise richtig schlecht. Also so richtig schlecht.
Ja.
Und da habe ich mir so überlegt, ich habe nachgelesen, der erste Film hat 58 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Und das war so ein großer Erfolg. Und da hat jetzt einfach die Produktionsfirma das Dreifache zur Verfügung gestellt für den Film. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich das Dreifache zur Verfügung habe, wie kann das dann so schlecht aussehen?
Ja, Punkt ist halt, du hast den ersten Teil jetzt nicht gesehen.
Genau.
Der im zweiten Teil sind schon deutlich, deutlich mehr Action-Szenen drin. Da ist mehr auf die Fresse. Das ist auch ein anderer Regisseur diesmal, der den Film gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer das genau war. Auf jeden Fall auch ich glaube, der hat Atomic Blonde gemacht, jetzt den letzten und so.
Oh,
und
schon,
ich glaube, ein John Wick hat er auch gemacht.
Mhm.
Und da gibt es halt schon geile, also man muss sagen, Deadpool 2 hat schon geile Action-Szenen mit drin. Da ist es das Problem, die CGI-Effekte werden damit auf jeden Fall aufwendiger. Und nicht nur das, es gab so ein, zwei Szenen, da sah das CGI richtig schlecht aus. Da gibt es eine Verfolgungsjagd mit so einem Transporter und da gibt es CGI, da hast du dir echt gedacht, was ist das denn jetzt?
Ja, warum macht
der produziert denn sowas? Und ich weiß auch, warum es so war, denn ich weiß nicht, ob das alle wissen, es gibt noch so eine Background-Information zum Film und zwar während der Produktion ist die Stuntfrau von Sissy Betts gestorben, verunglückt bei einem Motorradunfall. Und es gab eigentlich so eine große Motorradszene in dem Film. Und die haben sie halt komplett rausschneiden müssen. Eigentlich hätte Domino in dem Film noch so eine richtig krasse Szene kriegen müssen, wo sie so Motorrad fährt. Und die haben sie dann halt einfach notgedrungen rausschneiden müssen. Gerade eben wegen dem Grund, dass ja jemand gestorben ist am Set.
Oh.
Ihr Stunt-Double halt. Wenn ihr mehr über das Thema mit dem Stunt-Double hören wollt und vielleicht wissen wollt, wie man damit umgeht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Interview von Dominic Porschen mit Sissy Betts. Da spricht er nämlich mit ihr kurz drüber, wie es ist, nach so einem Unglück am Drehort überhaupt weiterzumachen. Mhm. Vor allem bei einem Film wie Deadpool, der ja schon sehr eigentlich so auch Witze darüber macht, wie Leute sterben und so. Ja. Es gibt eine sehr, sehr böse Stelle im Film, ohne jetzt was zu spoilern. Da sterben aber, keine Ahnung, in 2 Minuten irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute oder so. Auf die bestialischsten Weisen überhaupt.
Kann man aber auch ein bisschen erwarten nach dem ersten Teil, oder so. Mhm. Also.
Mhm. Und da ist natürlich dann auch immer so, und da auf jeden Fall, wenn ihr darauf Lust habt, geht mal auf YouTube, auf den YouTube-Kanal von Dominik, auf Film Lounge und schaut euch das Interview an. Ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Mhm. 20 Minuten läuft er da mit ihr durch Berlin und ja, unbedingt geben, wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt. Aber deswegen verstehe ich in gewisser Weise danach auch wieder, okay, deswegen ist das CGI halt eben nicht so geil geworden. Aber es stört mich tatsächlich auch, weil ich finde, schau dir mal so einen alten Film an wie 2001. 2001 wird jetzt 50 Jahre, dieses Jahr 50 Jahre. Und den kannst du dir heute anschauen und der sieht besser aus als jeder Marvel-CGI-Track, der in den letzten Jahren produziert wurde. Es ist einfach so. Ich habe mir jetzt letztens Guardians of the Galaxy den ersten Teil angeschaut und ich konnte den Film einfach nicht ernst nehmen. Mhm. Mir hat keinen Spaß gemacht.
Echt?
Einfach weil ich dieses ganze CGI-Scheiß, konnte es dem nicht abnehmen. Diese riesigen
Das haben aber auch viele
Angriffe
zum Beispiel von
so.
Infinity War haben das auch viele, ich glaube, ja. Dominik sogar auch kritisiert und ich muss sagen, das konnte ich jetzt so nicht teilen. Also vielleicht bin ich da zu naiv oder ich weiß es nicht oder zu unkritisch, aber ich muss auch sagen, bei Infinity Wars war für mich gar kein Problem und rückblickend bei Guardians jetzt eigentlich auch nicht. Vielleicht sehe ich das
nicht. Nee, mich haut mich auch das einfach raus. So. Das ist einfach, ich weiß, guck, ich glaube, das hat Dominik, glaube ich, auch in irgendeiner Kritik gesagt oder irgendjemand anders war es, der meinte so, guck mal, Star Wars kriegt's auch hin. Das sieht auch vernünftig aus. Da kriegen sie es hin, weil sie einfach mal, keine Ahnung, 60% Kulisse haben und 40% Greenscreen. Das vermischt die Welten zwischen den beiden Sachen. Und bei Marvel habe ich aber immer das Gefühl gehabt, bei den Filmen, da ist einfach zu viel unecht und ich erkenne es halt sofort. Ich erkenne es mit dem ersten Blick so. Und wenn dann halt ein Flugzeug irgendwo langfliegt, mein Gott, weißt du, wisst ihr was? Ihr habt genug Geld, Marvel, Disney. Dann baut doch einfach ein Modell von dem Flugzeug, nehmt es auf, wie das rumfliegt und bearbeitet das dann mit CGI ein bisschen. Ja. Aber dann hast du dieses dieses Objekt, was wirklich da ist, dann bearbeitet.
Ja, ist das anderes.
Du kannst dir heutzutage immer noch 2001 anschauen und selbst die Star Wars Filme, die wirken so süß und so realistisch, dadurch, dass es einfach Figuren sind und echte Explosionen und sowas.
Stimmt.
Ich glaube, das hat doch was mit den ganz kurzen Ausflug zu dem ganzen Animationsding und so. Das geht ja, hat ja beides seine Vor- und Nachteile. Das war schon immer bei dieser Animationsthematik immer ein Problem. Zum Beispiel damals, als es losging mit Stop-Motion, da hatte man das Problem, dass Stop-Motion, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wie das aussieht, wenn Stop-Motion gemacht wird.
Ist das so ein bisschen wie bei Early Man mit der Knete so?
Genau. Das ist ja alles Stop-Motion. Und da hat man aber folgende Problematik. Bei Stop-Motion hast du kein Blur drin. Das bedeutet, wenn du jetzt einen Film hast und ganz normal filmst, dann hast du bei einer Stop-Motion jedes Bild klar. Und bei einem Video hast du quasi ein Verwischen mit drin von den Figuren und von Bewegung.
Mhm.
Und die kriegst du bei Stop-Motion nicht hin.
Das stimmt, ja.
Weil da ist jedes Bild immer gestochen scharf. Mhm. Du hast keine Bewegung.
Ist ein bisschen wie Daumenkino-Effekt sozusagen.
Genau. Und das ist immer das Problem gewesen. Deswegen hat das immer so komisch gewirkt. Und ich glaube, das Punkt ist, bei CGI wiederum hast du das Problem, dass es zu smooth ist. Da sehen die Bewegungen zu smooth aus. Dieses nachträglich reinbearbeitete, dass du das immer wieder erkennst, diesen Unterschied zwischen, das ist nicht reell, weil die Bewegungen irgendwie merkwürdig aussehen, stattdessen, dass du wieder, also ich glaube, da kommen beide Sachen, dieses Stop-Motion-Prinzip und dieses CGI-Prinzip, kommen beide halt nicht an dieses normale Filmding ran.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen sage ich, hey, mach doch dann einen kompletten CGI-Film, weil dann sind wir in dem Universum von CGI drin, dann kauft ihr das der Zuschauer ab.
So wie bei Ready Player One zum Beispiel.
Bei Ready Player One habe ich voll abgekauft, weil einfach wir befinden uns in der Welt des Imaginären schon drin, in dieser künstlichen Welt, und dann kaufe ich das dem Film ab. Und wenn wir nicht in der reellen Welt, wenn wir in der reellen Welt sind, dann ist halt, keine Ahnung, dann kann man die Welt so ein bisschen anreichern damit, ist ja logisch. So, aber, ne, so viel dazu.
Naja, aber jetzt nochmal auf Deadpool zurückzukommen, ist es ein würdiger Nachfolger? Ist meine große Frage daran.
Sag du erstmal.
Ja, also würde ich sagen, für mich war es wirklich eine runde Sache.
Mhm.
Ich finde, wer den ersten Teil geliebt hat, wird den auch lieben.
Absolut.
Du hast ja den ersten gesehen.
Absolut. Wer den ersten Teil gesehen hat, ich kann mich da nur anschließen, wer den ersten Teil gesehen hat, der wird hier viel Spaß dran haben. Ich habe auch ehrlich gesagt, es ist einfach ein besserer Film von der Handlung her. Der erste war schon sehr klischeehaft, superheldenmäßig.
Wegen der Frau noch dazu, wegen der Frauenliebesgeschichte,
halt
oder?
Damit spielt er halt auch. Da sagt er ja auch am Ende, oh, jetzt das Finale und jetzt dramatische Superheldenlandung und so ein Scheiß.
Man muss aber auch sagen, ne, ich glaube, die orientieren sich aber auch schon auch sehr an den Comics, an den Originalen. Ich glaube, das war dem Reynolds auch sehr wichtig, so, um zu sagen, das, was es schon gibt, die Comics sind halt, daran müssen wir uns auch orientieren. Und ich glaube, da war das ja auch so, wenn mich nicht alles täuscht.
Das kann sein.
es beginnt ja eigentlich auch alles durch diese Liebesgeschichte, ne?
Ja, ja, auf jeden. Und das musste man im ersten Teil dann auch erstmal irgendwie aufbauen alles. Das verstehe ich. Aber in dem zweiten Teil hast du halt einfach eine überraschendere Handlung drin. Da ist nicht alles unbedingt so 1:1 vorprogrammiert. Okay. Und er gibt natürlich auch gewisse Hinweise auf neue Filme, die danach kommen noch. Mhm. Also dieses X-Force, was da irgendwie schon angekündigt wurde, ja. Diese X-Force-Film. Dann diese Teenie-Mutants, ich glaube, da kommt irgendwann auch bald ein Film raus. Diese,
die Turtles?
Nee, Teenie-Mutant, diese Mutanten, diese Kinder-Mutanten. Wird auch bald ein neuer Film rauskommen, glaube ich. Oder eine Serie, ich weiß gar nicht. Irgend so eine, von Marvel halt so eine Young-Mutant, ja, wie heißt denn das? Keine Ahnung.
Habe ich voll nicht mitgeschnitten.
Irgend so ein Film kommt da raus über die Mutanten-Kinder halt so. Und das ist halt, da gibt der Film schon viele Hints und sowas. Macht auf jeden Fall Spaß. Jeder, der Lust hat auf den Film oder beziehungsweise Deadpool schon im ersten Teil cool fand, der wird hier auch eine Menge Spaß haben. Und weiß nicht, Josie, du würdest auch sagen, jeder, der Deadpool 1 nicht gesehen hat, der kann den auch anschauen.
Ja, finde ich schon. Kannst du sagen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt vorher gesehen zu haben und sitzt da nicht drin und denkt so, nee.
Ja,
super Film, sehenswerter Action-Comedy.
Cool.
Jupp.
Okay. Dann.
Solo.
Wir haben es eigentlich schon die ganze Zeit umkurvt, habe ich das Gefühl, mit
was Star Wars. Jetzt,
ja, wir haben es vorhin schon kurz besprochen und durch Star Wars jetzt auch. Wir kurven die ganze Zeit drum rum.
Ja, so ein bisschen.
Großes Thema.
So, das kann ich jetzt erstmal gehen, weil ich kann die mitreden.
Ja, ich bin ja auch der Einzige, der ihn gesehen hat hier. Jan hat ja noch mitgesehen.
Jan hat ihn noch gesehen.
Aber bevor wir ein bisschen über Solo sprechen, schauen wir uns erstmal den Trailer an.
Ich schlag mich mit Betrügereien durch, seit ich 10 bin. Ich bin von der Flugakademie geflogen, weil ich meinen eigenen Willen hatte. Ich werde Pilot. Der Beste in der Galaxis.
Hey, Kleiner. Ich brauche eine Crew. Seid ihr dabei?
Das heißt ja.
Solo, a Star Wars Story. Dass sie das immer im Deutschen alles nochmal vorlesen müssen. Ja. Das war schon bei den letzten Star Wars Teilen so. Damit habe ich nie verstanden. Als ob die Deutschen irgendwie zu blöd sind, das nochmal zu lesen. Solo, der Han Solo Spin-Off-Film. Über ihn wurde ja so viel vorher gemeckert. So viel...
Eigentlich schon gelästert, kann man sagen.
Wurde gelästert,
ne?
Über den Film, wie schlecht der doch sein wird. Und wie alles nicht funktioniert hat während der Produktion. Wir haben gerade den Trailer gesehen. Wir haben ihn ja gerade auch nochmal wirklich angeschaut. Und ich bin gerade... 1000-mal mehr gehypt als auf diesen Film, als ich war, bevor ich ihn gesehen habe, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass es ein wirklich guter Film sein wird. Ich hab wirklich nicht dran gedacht. Und als ich jetzt nochmal den Trailer gesehen habe und nochmal die Stellen so Revue passieren lassen habe, musste ich einfach sagen, ich habe wirklich Bock, den nochmal zu sehen. Und das hatte ich bei Episode 8 zum Beispiel nicht. Aber fangen wir erstmal an, um was geht's denn? Ja, Solo, A Star Wars Story spielt zwischen Episode 3 und 4 und beschäftigt sich logischerweise mit Han Solo und in gewisser Weise auch Chewbacca, nämlich um die Geschichte, wie haben die sich kennengelernt, wie ist Han Solo überhaupt zu dem geworden, wer er ist, in gewisser Weise. Wir behandeln jetzt in diesem Film nicht komplett die Geschichte von Han Solo, sondern es geht damit los, dass er quasi bei der Flugakademie rausgeworfen wurde und mit seiner Freundin in dem Sinne in so einer Art also quasi in so einer Art offenem Gefängnis lebt. Also er ist ja in so einer auf so einem Planeten, der schon so was ist schon fast sklavenhaltungsmäßig. Und sie haben halt kein Geld und sie können halt auch davon auch nicht weg, aber sie wollen halt beide fliehen, unbedingt weg von diesem Planeten kommen. Und so viel kann ich sagen, sie schaffen es in gewisser Weise. Sie haben dann etwas bekommen, das ist so der Anfang des Films, mit der sie halt die Möglichkeit haben, da wegzukommen. Nur leider trennt sich da der Weg von beiden. Das heißt, diese dramatische Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Freundin, die wird da so auseinandergerissen. Und er hat eigentlich genau dieses eine Ziel jetzt, er will sie halt unbedingt wiedersehen. So viel kann ich sagen, er schafft es von dem Planeten weg und er will halt aber wieder zurück, um sie halt zu holen. Das ist so die Grundstory am Anfang des Films.
Oh.
Darum geht's. Also so ein bisschen Liebesgeschichte. Und er schließt sich dann halt dem Imperium an, um dort quasi Geld zu verdienen und um dort halt weg von dem woanders hinzukommen und einfach sie dann irgendwann wieder retten zu können. Und da merkt er aber schon, okay, er wird halt mit dieser Autorität und so, wird er nicht ganz klar. Also er legt sich da irgendwie mit jedem an. Und das, was der Film halt aber schafft, ist, dass er sehr Indie wirkt. Also in seiner ganzen Machart, er wirkt ja einfach anders als alle anderen Star Wars Filme. Also gerade im Gegensatz zu diesen riesigen Epos von Episode 7 und 8, die halt logischerweise so episch inszeniert sind. Ja. Sodo hat eher wirklich klein und fixiert auf die Story von ihm. Und das macht das Ganze sehr interessant, weil gerade im Vergleich zu Rogue One, wo ja diese ganze Mannschaft gezeigt wird, wo es nicht nur eine Hauptfigur gibt in dem Sinne, diese wie heißt sie?
Jyn Erso.
Sondern es geht halt eher mehr hier um Sodo wirklich, um seine Geschichte. Und das ist halt, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen packender. Also persönliche Meinung, weil ich fand Rogue One jetzt auch nicht so mega krass geil. Mhm. Was der Film aber jetzt anders macht, es gibt ein paar Szenen da drin, da habe ich echt gedacht, boah, das habe ich noch nie in einem Star-Wars-Film so gesehen. Das hatte so richtig Erster Weltkriegs-Feeling gehabt.
Echt, ja?
Das hatte richtig so Grabenkämpfe und das war böse, das war dreckig und das war halt auf Seiten des Imperiums auch so ein bisschen. Mhm. Da, ganz ehrlich, hätte mir noch ein paar mehr Szenen davon gewünscht, aber ich fand allgemein sehr interessant, dass sie es so reingebracht haben. Und der Film hat auch auf keinen Fall so lustig oder so übertrieben witzig, wie Episode 8 es war, sondern der hatte so einen sehr, sehr verständlichen Humor drin, an seinen Gags und sowas. Deswegen sage ich auch, okay, vielleicht der Film wurde ja am Anfang von den Regisseuren und Drehbuchautoren von hier The Lego Movie geschrieben, der ja sehr witzig war. Und ich glaube, dass sie das wirklich, dass sie da nochmal eine Aufsplittung gemacht haben, danach während der Produktion und gesagt haben, hey, vielleicht ist er wirklich zu witzig geworden. Wir wollen da noch ein bisschen was Düsteres reinbringen. Hat dem Film echt gut getan. Also der Film wirkt witzig, du musst lachen in dem Film, aber gleichzeitig bleibt er auch ernst in seiner Thematik und was er macht. Ich will ihn aber jetzt nicht über alles loben. Es ist jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Es ist für mich so eine, wirklich so eine 8 von 10, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein Film, den kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man Star Wars mag. Und auch wenn man nicht unbedingt nur Star Wars. Also der Film ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, hey, du musst jetzt irgendwie überall jeden Star Wars Film gesehen haben. Der Film funktioniert solo auch sehr gut. weil halt, es geht halt wirklich um diese Liebes... Es geht halt los hier. Weil es halt wirklich nur um ihn geht und die Story. Und dann hast du natürlich trotzdem so viele Anspielungen an irgendwelche alten Sachen, irgendwelche Zitate, wie wir gerade auch im Trailer nochmal gehört haben.
Hatten wir gerade ein bad feeling about this oder so?
Ganz genau. Und es gibt auch auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, für jeden Star Wars Nerd da draußen, auf jeden Fall einen Moment, wo man davor sitzt und sagt, oh mein Gott, was geht jetzt hier gerade ab? Was ist hier gerade los? Was ist passiert? What the fuck? So, also, ich glaube, das gab es in Episode 8 schon, so einen Moment.
Ja, ja.
Ohne viel zu spoilern, du weißt, was ich meine, ne?
Ich glaube schon, ja.
So einen Moment, dass du gedacht hast, what?
Ich finde, da gab es aber mehrere Momente, wo ich mir zwischen so dachte, was?
Ja, ja, aber halt einen Moment mit Luke, ne, sag ich nur. Ja. So, ja. Und so einen ähnlichen Moment gibt es halt auch bei Solo. So viel kann ich sagen. Also wer auf sowas steht, der wird in dem Film auf jeden Fall auch damit so ein bisschen belohnt, sag ich mal.
Ja.
Aber er gibt auf jeden Fall auch einen Hint darauf, dass bald ein Obi-Wan-Film kommt. Das kann ich so sagen, wie es ist.
Da bin ich, muss ich sagen, sowas von hyped eher drauf. Weil ich muss sagen, das interessiert mich so viel mehr. Was hat der gemacht zwischen der 3 und der 4 sozusagen? Was ist da passiert? Da ist auch so viel Materialpotenzial
drin. Das ist ja aber auch genau das Ding.
Da habe ich gedacht, das brauche ich bei Solo vielleicht gar nicht.
Das ist genau das Ding. Ich habe halt auch nicht gedacht, dass ich unbedingt einen Solo-Film brauche. Ich war bis ich eine Minute bevor der Film losging, habe ich gedacht, brauche ich das jetzt? Eigentlich nicht so. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und es ist trotzdem ein guter Film. Er macht Spaß zum Anschauen, er ist unterhaltsam und er ist auch in seiner Story nicht vorhersehbar. Weil ich habe ja mit diesem Grundmotiv, was ich gerade angesprochen hatte, von dieser Liebesgeschichte, das wird, sagen wir so, relativ schnell eigentlich auch ein bisschen wieder über Bord geworfen. Und
vielleicht ist
das
aber auch gut so, weil die Fans dann sagen, Carrie Fisher, Leia und er, Han Solo später, dachte, da kommt ja eigentlich noch das sozusagen. Vielleicht, dass die Fans dann nicht irgendwie sauer werden und sagen, aber.
In gewisser Weise, ja, Solo ist ja auch so ein Typ, komm, der ist so ein Gangster, der ist so ein Bad Boy.
Er ist ein Macho.
Er ist ein Macho. Das ist und da, ganz kurz, da muss ich vielleicht auch was mal dazu sagen. Jetzt regen sich ja so viele auf. Das ist nicht Han Solo, Han Solo ist nicht Harrison Ford. Warum, was ist da los? So, Leute, das geht halt nicht so, aber wenn sie halt einen Solo-Film machen wollen, dann brauchen sie halt einen neuen Schauspieler. Und ich finde, Aaron Reich hat das hier sehr gut gemacht. Am Anfang brauchst du halt einfach ein bisschen, um da reinzukommen. Das ist logisch. Du hast halt da einfach einen anderen Darsteller.
Natürlich. Aber das ist klar. Ich meine, der Mann ist mittlerweile so no offense, aber der ist halt alt geworden. Also was willst du daraus machen?
Genau. Und dann sage ich halt auch, hey, Jan saß mit dabei. Jan ist auch ein ultra krasser Star Wars Nerd.
Ja.
Und ich am Ende, wirklich, also nach der Hälfte des Films, dass du drin hast, du hast es abgekauft. Du hast gesagt, ja, das ist ein Solo. Auf jeden.
Das wollte ich dich eh nochmal fragen. Wie stehst du zu ihm? Also zu dem alten Aaron Reich oder wie auch immer.
Weil
da wurde auch viel kritisiert, er könnte nicht schauspielern, er brauchte einen Schauspielcoach am Set, weil er es nicht hingekriegt hat. Da gab es so viel Gerüchte, so viel Lästereien. Und wie hast du das jetzt im Film empfunden?
Ganz kurz, ist der ein Deutscher? Weil der,
ich glaube nicht.
Der hat, glaube ich, irgendwie irgendwelche Wurzeln. Das aber ich glaube, das war ja selber so nicht so richtig.
Okay, gut.
Nicht so richtig. Wie gesagt, am Anfang hatte ich halt nur so, okay, das ist er halt nicht, aber ich habe halt auch nicht sofort so, ich bin nicht so negativ rangegangen, so, das ist nicht mein Solo, so, das ist ja nicht so, sondern ich habe gedacht so, ey, lass ihn mal spielen und schauen, wie er es hinkriegt. Und dafür war er war halt relativ ruhig im Film trotzdem irgendwie, aber er war cool. Und die Besetzung an sich war halt schon extrem stark. Nicht nur er, der halt auch gut gespielt hat und wo ich ihm am Ende abgekauft habe, dass er es ist, sondern der Film wird halt getragen von allen. Er wird getragen von ich weiß nicht, wie sie heißt, von
Clark heißt sie. Emilia Clark, oder?
Emilia Clark, die wahrscheinlich die meisten ja aus Game of Thrones kennen, die Drachenmutter.
Damit ist sie bekannt geworden.
Damit ist sie bekannt geworden. Die auch grandios spielt. Dann aber Woody Harrelson, auch, der auch grandios spielt.
Den man aus so vielen
Filmen
kennt.
Den kennt man auch so viel. Und, oh Gott, wie hieß er denn? Warte, ich muss ganz kurz gucken. Der Lando spielt.
Ja.
Das ist Donald Glover. Und er spielt ja Lando auch so perfekt. Also so ein cooler und zugleich sympathischer Lando. Das bringt einem schon was für die, auch für die nachfolgenden Filme, weil diese Beziehung zwischen ihm und Solo, zwischen
schon
Lando
wie eine
und Solo,
Sinus-Kurve eigentlich,
es wirkt schon, also das macht schon Spaß, den beiden zuzuschauen, wie sie miteinander sich gegenseitig verarschen oder wie sie die Freundschaft da aufbauen. Das ist schon sehr, sehr amüsant. Und Donald Glover ist auch ein grandioser Schauspieler, das muss man einfach sagen. In Deutschland ist er gar nicht so bekannt, genauso wie wir gerade schon angesprochen haben, Sassy Betts. Das liegt aber daran, dass bei uns die Serie Atlanta gar nicht so bekannt ist. Die läuft in Amerika ziemlich gut, was auch damit zusammen hängt, dass es halt eher so eine amerikanische Geschichte ist und wir wahrscheinlich in Deutschland einfach die Probleme oder dieses Beziehungsding oder dieses, ich weiß gar nicht, Vorstadtmäßige oder halt dieses, es geht ja auch um Rassismus und Schwarze und so in Amerika und darum geht es so ein bisschen in der Serie und die Serie soll so gut sein, die läuft aktuell bei Sky, so viel kann ich sagen, also jeder, der ein Sky-Abo hat, der kann sich die Serie auf jeden Fall anschauen. Ich will die mir jetzt unbedingt anschauen, weil ich so viel Gutes davon gehört habe. Da habe ich einen Trailer gesehen, das sah auch mega gut aus und ich glaube, er ist einfach einer der upcoming Stars gerade so ein bisschen. Allgemein, die Besetzung von Solo ist einfach eine, die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch die Kinolandschaft prägen. Also wer darauf Lust hat, da ein paar neue Gesichter zu sehen, die bald noch mehr auf den Kinoleinwänden läuft, ja, guckt euch den Film an. Allgemein wirklich, Solo geht rein, das ist ein gutes Ding. Jeder, der auch gesagt hat, Episode 8 war Quatsch, der wird viel Spaß haben, weil es ein anderes ist. Und es
ich
ist so ein bisschen
sagen,
Indie.
Ich fand nicht, dass Episode 8 Quatsch war, aber so just als Einwurf mal so. Ich fand auch Episode 7, also da haben sich auch viele den Mund drüber zerrissen. Ja. Gibt es auch sicherlich einige Kritikpunkte, die ich nicht ausschließen will oder wo ich auch zustimme. Aber ich warte sozusagen erstmal ab, wie die Trilogie sich quasi noch entwickelt oder auch beendet wird.
J.J. Abrams muss jetzt das ausbaden, was Ryan Johnson verkackt hat mit seiner Episode 8. Das ist auch so ein bisschen schade, um ganz kurz den Ausflug dahin zu machen, ganz kurz. Es ist schade, dass Ryan Johnson wirklich alles zerstört hat irgendwie, was J.J. Abrams aufgebaut hat. Den Bösewicht hat er zerstört, indem er den einfach getötet hat. Sorry, das ist kein Spoiler, Leute. Das ist kein Spoiler, wer Episode 8 noch nicht gesehen hat
ja,
und Star Wars Fan ist.
Das war echt ein Überraschungsmoment. Also ich meine, da könnte man auch sagen, vielleicht ist das ja gar nicht, aber das wäre auch wieder so
auch
ultra
Sinn,
strange, wenn es nicht so wäre.
Komm, Episode 8 bewegt sich auch nicht vom Fleck.
Ich muss kurz einwerfen, dass auch schon, ich verzeihe auch J.J. Abrams nicht, hat für mich den siebten Teil an der Stelle verkackt, wo Kylo Ren die Maske runternimmt und du siehst, wer drunter ist, wo ich so dachte, was tut es da? Weil, also ich meine, bei Darth Vader, das war das Ding, der hat diese Maske auf. Und auch gerade bei Kylo Ren, ich wollte noch nicht sofort wissen, wer drunter steckt. Ich wollte das noch gar nicht sehen.
Stimmt, das hätte man vielleicht auch in Episode 5 erst machen können.
Das hätte man, Episode 5? 8.
8, ja, das ist schon Episode 5.
Da hätte man das machen können. Ich hätte kein Problem damit gehabt.
Ja, hätte man alles
hätte
ein bisschen
man alles
besser
anders
machen
können. Ich muss aber nochmal zu Solo sagen, ich muss sagen, das Design spricht mir überhaupt nicht an. Es tut mir leid. Also einfach hinzuschreiben Solo und es einfach nur schräg zu stellen und mit diesem Rahmen drumherum, es
sieht
tut mir leid.
Sieht ein bisschen aus wie so ein billiger After Effects. Irgendwie
es sieht,
kann das
es sieht
mal
aus, ja, wie ein Spin-Off sieht es für mich aus. Also, als wäre das so ein alternatives Fanprojekt.
Ein
ja, naja, billiges Fanmade Spin-Off,
ja,
weißt du, was ich meine? Also dann hätte man sich schon am originalen Design vielleicht von der Schrift, ich weiß es nicht. Also es macht mich nicht an, dieses Schräge, das sieht irgendwie komisch aus und dann nur Solo, also ich weiß nicht.
Hat aber auch einen Grund, warum es nur Solo heißt.
Gut, ich habe den Film noch nicht gesehen.
Ich glaube, also im Nachhinein macht
es
auch Sinn, warum
noch
nur Solo.
Es wird noch Sinn ergeben, wahrscheinlich.
Schaut euch den Film an. Wie gesagt, hört nicht auf diese ganzen bösen Kritiker, die einfach ins Kino gehen und keinen Spaß mehr am Kino haben und da über die Solo schlecht
wurden
schreiben.
Böse Sachen Films. Gesagt. Wir hatten diesen Artikel, ne? Nullnummer in der Galaxie oder so, wo ich dachte, wow, hartes Urteil.
Was war das für ein Verlag?
Das war Süddeutsche, glaube ich. Süddeutsche oder
Zeitung.
FAZ, also oder FAZ.
Alle.
FAZ oder Süddeutsche.
Presse. Alles Lügenpresse. Alles Lügen. Nein, Quatsch. Kann ja jeder seine Meinung haben, aber
auf
ich finde einfach, Solo ist ein gutes Ding. Und ich glaube, so wie ich das jetzt lese, bei den Fans kommt der schon ziemlich gut an. Also das, was die Kritiker geschrieben haben, dass er eher so sein soll. Jetzt die Fans, die werden damit Spaß haben, weil es wirklich mal auch was, es ist mal was Frisches im Star Wars Universum. Und auch wenn ihr den Trailer gesehen habt und gesagt habt, der Trailer zeigt mir schon jeden Höhepunkt des Filmes. Nein, der Trailer zeigt dir alles in der komplett falschen Reihenfolge. Und
okay,
macht,
das ist schon mal gut, weil das macht, ist, ich finde, das ist ein Phänomen, was wir ganz viel jetzt haben, dass die Trailer die lustigsten Stellen und die krassesten Sachen immer schon zeigen und ich gehe in den Film und erwarte neue Dinge, die ich noch nicht kenne aus den Trailern und zum Teil werden mir die besten Jokes schon genommen und dann kann ich halt im Kino nicht mehr lachen, weil ich sage, habe ich den Trailer, den sieht man vielleicht sogar schon dreimal vorher, wenn man Pech hat.
Ja.
Warum ist das dann noch lustig?
Ich das ging mir auch gerade jetzt hier bei Solo auch nochmal so, als wir den gesehen haben, da war es auch so, dass ich jetzt wirklich noch mehr Spaß hatte am Trailer, als ich ihn jetzt nach dem Film gesehen habe, weil ich einfach erkannt habe, oh, der Film ist eigentlich schon stark. Im Trailer kommt es gar nicht so rüber. Lasst euch drauf ein, geht ins Kino, gönnt euch das Ding, auch wenn ihr das Geld an Disney gebt. Naja. So viel zu Solo. Das ist our story.
Ja. Ja, dann waren wir heute noch, Jordan und ich waren auch noch bei einer PV heute und haben uns Love, Simon mal reingezogen.
Oh, den hätte ich auch gern gesehen. Ich war bei Spanisch, also.
Das ist echt schade, dass du nicht dabei warst.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe mir vorher keinen Trailer angeguckt. Ich bin da quasi total, fast unvorbereitet reingegangen, sage ich mal.
Sehr und gut.
Bis auf, dass ich den einen Schauspieler schon kannte, der viel getwittert hat zur Premiere. Und der war für mich heute der Höhepunkt, wo der dabei war. Ich glaube, Jordan hat auch sehr, also war auch ganz begeistert von. Also ich würde da sagen, 4 von 5, sie schwankt zwischen 3,5 bis 4 von 5 Sternen in der Bewertung.
Also wirklich gut.
Ja, also ich kam raus und ich habe gestrahlt und ich dachte mir so,
ach,
geil. Ich muss sagen, es ist jetzt eine lustige Konstellation, weil du hast ja Call Me By No Name geguckt, Anthony, und ich jetzt halt Love, Simon, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. 2 Filme mit einem ähnlichen Thema, ist das notwendig? Ist das eine Mainstream, das andere Indie? Kann man auf jeden Fall jetzt mal diskutieren. Jetzt hat jeder den einen Film nicht gesehen vom anderen.
Das ist natürlich doof, das zum Diskutieren.
Aber
ne?
Es ist auch interessant. Kann man vielleicht mal versuchen, irgendwie doch zu vergleichen.
Du hast nicht Call Me By Your Name gesehen?
Nee, da war ich leider nicht dabei. Bisschen schade auf jeden Fall. Ja, der Film kommt aber auch erst am 28. Juni raus. Also alle, die den jetzt sehen wollen, sich drauf freuen, die müssen noch ein bisschen warten leider drauf. Tatsächlich basiert es auch auf einem Buch, was ich nicht wusste, das einen total bescheuerten Titel trägt. Und der Film wäre auch fast unter dem Titel gelaufen, nämlich Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. Was ist das für ein
Klingt
bescheuerter
Titel?
Klingt ein bisschen
Godzilla Titel. Versus Mecha-Godzilla.
Es ist
oder
wirklich so.
Wow.
Und warum Homo Sapiens? Also, so wissenschaftlich, was überhaupt nichts mit dem Inhalt dieses Films zu tun hat, überhaupt nicht.
Klingt wie ein biologisches Buch,
es ist,
Lexikon.
Ja, auf jeden Fall. Es streckt eher ab, als dass man Bock drauf hat.
Ja.
Genau, die Story nochmal kurz zusammengefasst. Es geht eben natürlich um Simon, das sagt der Titel schon, der in seinem Abschlussjahr in der Highschool ist, er ist 17 und seit ein paar Jahren weiß er schon, er ist schwul und er hat es aber eben geheim gehalten vor seiner Familie, vor seinen Freunden, niemand weiß davon, es weiß nur er allein eben und muss halt irgendwie so ein bisschen damit leben und kommt für ihn auch immer in schwierige Situationen. Der Vater macht halt irgendwelche Witze über Mädels halt, die er halt dementsprechend nicht so witzig finde oder halt der verkrampft halt dann guckt an der Stelle. Und das Ganze kommt dann ins Rollen, als der Gossip-Seite von dieser Schule jemand als Anonymer postet, okay, ich bin schwul, niemand weiß, wer ich bin, beziehungsweise niemand weiß, dass ich schwul bin und ich muss damit irgendwie leben und es fällt mir schwer. Und Simon ist dann halt erstmal getriggert irgendwie, fragt sich, wer ist das? Wer teilt dieses Schicksal sozusagen? Wir haben ja dann dasselbe Problem und schreibt ihn an, per E-Mail, auch anonym. Und dann entwickelt sich da so ein Verständnis zwischen den beiden und so eine Art Beziehung irgendwie, obwohl die nur anonym läuft. Und sie machen sich da gegenseitig Mut, ey, wir müssen das mal jemandem sagen oder hey, irgendwie muss es ja raus, wie leben wir damit, wie gehen wir damit um? Und dann kommt das tatsächlich Wissen dann, das fällt dann ab in dem Stelle, dass der Loser der Highschool, der sieht dann tatsächlich an einem Computer, dass Simon sich da mit demjenigen da e-mailt, dass sie diese E-Mails schreiben, findet das raus. Und erpresst ihn dann, weil er steht auf die beste Freundin von Simon und will mit der halt irgendwie dann zusammenkommen und sagt, hey, wenn du mir hilfst, mit der zusammenzukommen, dann erzähle ich niemandem davon. Ich habe Screenshots von den E-Mails gemacht. Ich könnte das hier veröffentlichen, dich hier bloßstellen. Ja, und dann ist natürlich die spannende Frage, was macht Simon jetzt? Wie geht das am Ende aus? Er versucht natürlich auch die ganze Zeit herauszufinden, wer ist Blue, dieser Typ, mit dem er schreibt. Wer ist das an der Schule? Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, was man die ganze Zeit auch selber versucht herauszufinden als Zuschauer. Super cool, muss ich sagen. Und ich bin rausgegangen und ich habe es gefeiert. Ich kam raus und fand es geil. Und ich meine, das Thema betrifft mich nicht theoretisch, aber ich fand den Film super.
Ja. Wir können ja mal in den Trailer hören.
Genau, wir schauen uns mal den Trailer an.
Wir machen mal in den Trailer rein. Ja.
Wie war die Party?
Knaller.
Er trägt einen Frauenpullover und ist betrunken. Wir sind Supereltern.
Ja, wir sind Supereltern.
Mein Name ist Simon. Ich bin genau wie du. Ich habe eine normale Familie, tolle Freunde, gehe auf eine typische Highschool. Der Großteil meines Lebens ist super. Ich habe nur ein riesiges Geheimnis. Hey.
Hast du den neuen Post gesehen über den verkappten schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du, wer es ist?
Lieber Blue, ich bin genau wie du. Niemand weiß, dass ich schwul bin.
Lieber Simon, schön zu wissen, dass es noch einen anderen an der Schule mit dem gleichen Geheimnis gibt. Seit wann weißt du's?
Lieber Blue, es waren viele kleine Dinge, wie meine erste Freundin.
Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt.
Komm gleich wieder. War nicht mein stolzester Moment.
Simon, hast du es jemandem erzählt?
Nein, Blue, ich hab's niemandem erzählt. Der Welt zu verkünden, wer man ist, ist ziemlich beängstigend. Lieber Blue, ich find's einfach unfair, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität?
Ich muss euch unbedingt was sagen. Ich bin hetero.
Ich stehe auf Mädchen.
Willst du mich umbringen?
Ich stehe auf Männer.
Oh Gott, Hilfe, Jesus!
Sai, schalt sofort deinen Computer an. Jemand hat deine E-Mails auf dem Schulblock gelegt.
Tut mir leid, Simon. Ich kann das nicht mehr.
Ich sollte derjenige sein, der entscheidet, wann und wie und wer es erfährt und wie ich es sage. Das hättest du mir überlassen sollen.
Ja, da haben wir nochmal den Trailer gesehen und ich muss sagen, also ich fand das cool, dass Simon halt irgendwie nicht so ein komischer, verkappter, wie wir es ja gerade schon gehört haben, Typ ist oder so ein Schüchterner oder irgendwie der weird ist, sondern er ist halt wirklich, er ist halt cool, er ist trotzdem selbstbewusst und das einzige Problem, warum er halt dann zwischendrin halt so ernst schaut, ist halt echt, weil er das Geheimnis halt hat und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Das ist das einzige Problem, was er hat. Ansonsten ist kein Außenseiter, nicht. Er ist wirklich einfach so wie jeder andere halt auch sozusagen. Das wird auch ziemlich betont. Da muss man, finde ich, auch aufpassen, dass das nicht über die Grenze hinausgeht zu bemüht. Also der Film geht auch los mit, ich bin so wie du, ich habe eine Familie, die ist ganz normal, mein Dad ist hier der Quarterback, der die Highschool-Schnecke geheiratet hat, so ungefähr. Ich wohne hier in einem normalen Haus, ich bin wie du auch sozusagen so. Das wird halt so ziemlich stark betont, muss man sagen. Mhm. Es ist halt auch so ein bisschen amerikanisches Klischee, halt so Vorstadthaus, normale Highschool halt so ein bisschen. Das ist aber nicht schlimm, muss ich sagen. Ja. Es ist okay. Es geht ja eigentlich auch darum, dass sich Leute damit identifizieren, die halt normales Leben haben oder die halt eben nicht irgendwo den Sommer, so ein bisschen wie bei Call Me By Your Name, diesen Sommer erleben, der halt außergewöhnlich ist, sondern die halt ein normales Leben führen und damit irgendwie in ihrem Alltag klarkommen müssen und zu sagen, wie finde ich hier meinen Platz in der Welt? Wie findet die Welt mich und wo gehöre ich hier rein? Und das ist eigentlich das zentrale Thema des Films. Wie passe ich hier rein und wie komme ich damit zurecht sozusagen?
Ja.
Genau. Ich habe es gefeiert.
Ja, krass. Ich habe ja den Trailer jetzt, ich habe ihn damals zum ersten Mal im Kino gesehen und meine Reaktion war eher so, oh okay, wow, das Thema wieder in so einem klischeehaften 0815 Hollywood-Film. Hab dann aber so viel immer Gutes über diesen Streifen gehört und ich habe, Dominik meinte ja auch in seiner Kritik, wir haben auch drüber gesprochen gehabt, dass der Film so unfassbar wichtig ist, gerade zu der Zeit
auf
jetzt
jeden. Hier
und dass es auch wichtig ist, dass der Film eben genau dieses Mainstream-Level hat, damit die Leute auch ins Kino gehen und damit sensibilisiert werden, weil du meintest gerade in Call Me By Your Name hat eine ähnliche Thematik. Ist aber halt anders.
Ist ein außergewöhnlicherer Film.
Ist ein ganz anderer Film, weil Call Me By Your Name ist halt einfach arty. Er ist halt einfach Kunst. Er ist ein Kunstfilm. Und ich persönlich, auch wenn, ich würde zum Beispiel nicht in so in Love, Simon reingehen. So prinzipiell. Wenn ich den Trailer jetzt sehen würde. Weil das ist einfach eine Thematik, die mich einfach persönlich nicht interessiert. Weil ich sage, ey, ich bin sowieso offen dafür, dass jeder machen kann, was er will.
Ja.
Er ist okay, kann jeder machen, wie er will. Aber er hat für mich jetzt nicht diesen filmischen Anspruch, dass ich sagen würde, hey, in diesen Film muss ich unbedingt rein, weil er so krass aussieht, weil er so anders ist als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Weil er sieht halt, wenn ich den Trailer jetzt wieder sehe, er sieht halt perfekt glatt gebügelt aus. Jedes Shot ist perfekt.
Das habe ich mir auch schon fast gedacht, dass das dein Problem sein wird mit diesem Film. Ich muss sagen, ich bin da eh nicht so kritisch an der Stelle, so wie du. Also du hast ja da auch immer so ein bisschen künstlerische Ansprüche an die Filme.
Ich muss sagen, ich fand so, ne?
Das ist ja auch okay. Ich muss sagen, ich fand es aber eben an der Stelle halt gut, dass es gewöhnlich ist, weil wenn du immer nur was Außergewöhnliches machst zu dem Thema, wie sollen sich Leute, die halt versuchen, ihr normales Leben zu leben oder die halt einfach so einen Alltag haben wie Simon auch, wie sollen die sich damit identifizieren, wenn sie sagen, es gibt nur außergewöhnliche Filme darüber. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass es beides gibt. Dass du einen Film hast wie Call Me By Your Name, der Indie ist, der in einer anderen Zeit vielleicht spielt, der einfach anders ist, diesen künstlerischen Anspruch hat, aber auch so einen Film. Und der muss halt sagen, obwohl der halt Hollywood und Mainstream war, war er nicht schlecht. Es gab ein paar kleine Twists. Ich fand ihn toll. Er hat mich mitgenommen.
Ja.
Und das finde ich eben gut, dass man sagt, das ist eben, man macht nichts Besonderes draus, sondern es soll was Normales sein.
Das ist auch das Wichtigste bei dem Film. Deswegen auch zum Anfang, wo du meintest, warum Call Me By Your Name und Love, Simon so in der gleichen Zeit oder gibt es da irgendwie, warum macht man das quasi oder überschneiden die sich irgendwie und ist es dann irgendwas überflüssig? Und ich glaube, das ist eben der Punkt, dass es eben nicht überflüssig ist, weil Love, Simon richtet sich einfach an ein Mainstream-Publikum und ist dafür wichtig und ist dafür gut. Und Call Me By Your Name ist halt einfach ein anderes Ding. Der Film ist nicht perfekt, Call Me By Your Name. Mhm. Der ist in seiner Art, hast du eher das Gefühl, da wird halt einfach die Kamera draufgehalten auf dieses Frankreich 1980 irgendwann so. Es wird halt einfach die Geschichte so ganz, ganz, wie sie halt ist, erzählt von diesem Jungen und dieser Sommergeschichte. Und hier ist es halt schon eher so, wir haben eine Geschichte, die halt quasi geformt ist in gewisser Weise und halt auch diesen Höhepunkt ganz bewusst wahrscheinlich auch setzt in seinem Film, weil es halt einfach so eine Hollywood-Geschichte ist.
Natürlich, aber dafür das ist stört es halt, mich an der Stelle.
Genau, dafür ist es auch ganz wichtig, dass du sagst oder ganz, ganz viele sagen, der Film ist trotzdem ein guter Film und den kann man sich anschauen und er ist sehenswert.
Es ist halt nicht eine Komödie, wo du das Gefühl hast, die ist billig gemacht und es ist auch kein Drama, was übergespitzt ist.
Ja.
Ich konnte bei den Höhepunkten mich mitfreuen, da ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen. Bei den Tiefpunkten habe ich mitgelitten, weil ich sage, die Highschool-Zeit ist halt einfach judgy, sie ist schwierig, auch für Menschen, die besser vielleicht in die Normalität passen oder die hetero sind oder die halt was auch immer. Es ist halt für alle schwierig und das ist auch das, was ganz am Ende von Simon selbst auch sagt, es ist halt für alle Menschen schwierig, egal welche Ausrichtung sie haben oder wie sie denken oder welche Hautfarbe sie haben, es ist scheißegal, aber jeder Mensch hat irgendwie dieses Bedürfnis, seinen Platz hier in der Welt zu finden und das macht so einem Angst, sich zu öffnen, zu sagen, das bin ich, so ticke ich, so bin ich, weil man dann sich fragt, mag mich die Welt, passe ich hier rein? Und das, finde ich, ist deswegen auch gut, dass es so ein normaler Film, sage ich mal, ist in diesem normalen Setting, weil man sagt, jeder hat dieses Problem. Das ging mir da auch so in der Schule und es geht einem eigentlich immer so ein bisschen so. Das wird nicht von heute auf morgen verschwunden sein.
Finde ich auch gut. Es kann nie genug solche Filme geben, besonders auch die sich jetzt auf Homosexualität spezialisieren, weil wir leben 2018, aber es ist halt immer noch ein Riesengesprächsstoff.
Es gibt immer noch Probleme.
Ja, genau. Wo man sich halt auch denkt, muss man überhaupt noch drüber reden? Kann es nicht einfach normal sein? Und deswegen kann es ruhig noch mehr solche Filme geben. Mhm. Und ich finde es auch ganz interessant, dass Catherine Langford heißt die, genau, die ja auch Hannah bei 30 Reasons Why, also Tote Mädchen Lügen, nicht mitspielt.
Ich muss sagen, das reißt mich fast raus, muss ich sagen. Ich hab die Serie nicht mal gesehen, aber trotzdem, ich wusste ja, wen sie spielt und wie sie aussieht und daher kennt man sie und das hat mich persönlich immer so ein bisschen rausgerissen.
Ich finde gerade irgendwie, dass das passt, also sie beschäftigt sich in der Serie mit Teenager-Problemen und wie schlimm das werden kann. Und jetzt hier wieder, also ich finde, sie setzt da schon ein Statement für mich, dass sie sich bewusst immer für solche Rollen entscheidet und auch ganz jetzt auch als Schauspielerin oder als Mensch sich auch dafür einsetzt in Sachen. Sie ist ja auch ein großes Mitglied von Time's Up und so. Ich finde, sie wirkt da angebracht und überzeugt.
An sich, sie spielt das auch gut.
Ja.
Das ist keine Frage. Sie passt da rein. Sie spielt ihre Rolle gut und man kauft ihr das alles ab und man fühlt auch ein bisschen mit ihr damit, weil da sich natürlich auch noch ein Problem entspinnt bei ihr. Aber das hat mich zwischendurch schon ein bisschen rausgebracht, weil ich drüber nachgedacht habe, wie sie da halt in dieser Serie vielleicht ist oder wie sie da aussieht. Oder das hat mich schon ein bisschen rausgebracht, aber nicht sehr. Also stört jetzt nicht total.
Ja.
Ich war total hyped über eine Nebenrolle, die da dabei war, die ich schon vorher kannte, nämlich Keenan Lonsdale. Der spielt auch damit, er ist einer der Mitschüler von Simon.
Ja.
Und die unterhalten sich dann auch in diesem Film und er gibt eine Party und ich feiere den total. Ich kenne ihn aus einer Serie, die in Australien spielt. Und da hat er auch schon da in den Schulen gespielt, lustigerweise. Das passt also irgendwie zusammen. Und ja. In so einer Tanzakademie. Und der ist so ein cooler Typ. Der hat durch diesen Film tatsächlich festgestellt, dass er seine eigene Orientierung gefunden hat. Also es hat ihm selber geholfen, diesen Film dann mitzumachen. Und ist jetzt auch total open-hearted, Unicorns, Regenbogen, aber jeder soll so leben, wie er will. Mhm. Total offen und freundlich und auch authentischer Typ. Nebenbei, der hat übrigens auch bei Kid Flash, der hat Kid Flash gespielt, falls ihr das gesehen habt. Also dieses Spin-off quasi von The Flash und in der Divergent-Serie hat er auch mitgespielt. Vielleicht habt ihr ihn da gesehen. Ja. Ich finde, er ist ein toller Schauspieler, er kann wahnsinnig geil tanzen und ich habe mich jedes Mal gefreut, ihn da auf der Leinwand zu sehen, wenn er aufgetaucht ist.
Ja.
War ein Fest für mich. Also auf jeden Fall. Und man fragt sich natürlich die ganze Zeit, wer ist der ominöse Unbekannte?
Ja.
Wer ist Blue? Und damit spielen sie auch im Film. Also man sieht am Anfang, man sieht immer diesen Cut hin und her zwischen Simon, der an seinem Laptop sitzt und schreibt, und dem Unbekannten, der auch am Laptop sitzt eben und zurückschreibt. Da haben sie so einen blauen Filter tatsächlich dann auch drüber gelegt, so das ist Blue. Und, aber zeigen dann immer unterschiedliche Gesichter, weil Simon hat ja immer einen unterschiedlichen Verdacht. Wer könnte es sein? Ach, der ist es nicht. Na, vielleicht ist es der oder vielleicht ist es jener. Und den setzen sie auch immer dahin und dann bist du selber verunsichert. Ist er das jetzt? Ist das nicht? Aber wahrscheinlich nicht, sonst würden sie es ja noch nicht zeigen. Aber wer ist es jetzt? Also man möchte es auch selber rausfinden und fiebert dann ein bisschen mit.
Schön.
Genau.
Okay. Also ein bisschen wie bei einem Krimi so.
Ein kleines bisschen, ja. Also es ist so immer eine Begleiterscheinung. Und man sieht ja auch schon im Trailer, das wurde eigentlich schon ein bisschen gespoilert. Es kommt tatsächlich raus leider. Und da fällt so ein bisschen die kleine Welt für Simon zusammen, weil er es eben nicht entscheiden konnte. Wann sage ich es meinen Eltern, meinen Freunden? Ja. In der Schule wissen es dann plötzlich auch alle. Und da habe ich irgendwie echt mitgefühlt, muss ich sagen. Da hätte ich auch fast angefangen zu weinen. Dann nur ich dachte, oh je, ich kann das irgendwie also nicht nachfühlen, weil ich nicht in der Situation bin. Aber es ist halt schwer, schon allein in der Highschool. Und weil er eben sich das nicht aussuchen konnte. Und wie reagieren jetzt die Eltern und die Freunde? Und er wird da auch zwischendrin echt einmal geärgert in der Schule dafür.
Okay.
Also da gab es auch coole Figuren. Die Lehrerin, ich feiere sie. Diese Lehrerin möchtest du in deiner Schule haben. Die setzt sich dafür ihn ein dann zwischendrin. Cool. Und ist der Hammer.
Ja, weißt du, das ist auch so das Ding, was mich wahrscheinlich, ich habe gerade mal nachgedacht, was stört mich an solchen Filmen? Oder warum würde ich solche Filme nicht anschauen? Und das ist für mich immer so dieser Cringe-Faktor, der damit auftaucht. Dieses, ich fühle mich selbst total unwohl in der Situation, die der Film mir aufdrückt. Nämlich dieses, oh, da kommt was raus und jetzt geht so alles den Bach runter und alles ist scheiße. Und das mochte ich zum Beispiel bei Call Me By Your Name, weil der Film eben überhaupt nicht eine Sekunde damit verbringt, zu sagen, das, was da gerade passiert, ist was Schlechtes. Da gibt's keine Außeneinwirkungen, die sagen, hey, das, was da gerade zwischen euch beiden passiert, das akzeptiert die Gesellschaft nicht.
Das passiert ja auch nicht.
Naja, weil das ist halt immer so der
Punkt. Umstand, wie es passiert sozusagen.
Ja, ja, genau, aber das ist trotzdem so, ich habe den Trailer gesehen und weiß schon, oh, da wird irgendwann im Film die Situation kommen, da passiert es halt außerhalb, dass er es halt wirklich wollte, dass das da geoutet wird und dann fühle ich mich selber so unwohl irgendwie. Es gibt als bestes Beispiel wirklich dieser eine Film, den wir einmal anschauen mussten in der Schule, da ging es irgendwie um diesen, um so eine Behinderte, die irgendwie ein Kind mit so einem normalen Loser Jung, ist eine ARD-Produktion irgendwie. Und dann war das behinderte Mädchen schwanger von den Typen und das war so cringe, ey. Ich habe mich so fremdgeschämt und gesagt, warum gucken wir so einen Film an?
Ja, aber das ist schon wieder Zuspitzung auf höchste Maße, finde ich. Also ich würde mich da auch unwohl fühlen.
Genau.
Weil, keine Ahnung, also das sind so eine Filme, aber auch, die guckt man irgendwie in der Schule und man will das irgendwie nicht.
Ja, und das ist ganz viel von solchen Produktionen. Und das ist aber auch.
Aber das ist gar nicht. Ich finde, das kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Okay. So ging es mir gar nicht.
Was da habe ich immer die Angst davor, immer so ein bisschen.
Was würdest du sagen, so welche Zielgruppe? Also wer kann sich den Film anschauen, für wen ist der geeignet, sagen wir es so. Was würdest du sagen?
Er ist schon ziemlich zielgruppenorientiert, ne, finde ich. Also was wir gerade schon gesagt haben, für Leute, die vielleicht gerade in diesem Alter sind, so wie Simon, die halt auch in der Highschool sind oder halt in der Schule. Aber für mich war das auch okay. Ich bin jetzt 2 Jahre aus der Schule raus und trotzdem konnte ich das halt noch mitfühlen. Also ich würde sagen, schon eher junge Zielgruppe auf jeden Fall.
Und Mädchen, oder? Ganz ehrlich?
Nicht nur. Auf keinen Fall. Also ich finde, das ist für alle Gender und für alle Ausrichtungen. Ich meine, ich bin hetero und ich habe trotzdem den Film alles mitgenommen. Ich hatte was wie gesagt gar nicht meine Thematik ist, aber auch da hatte ich das Gefühl, ich werde mitgenommen und ich fieber damit und ich wünsche es ihm so von Herzen, dass alles gut geht. Und also es ist eigentlich für junge Leute auf jeden Fall was. Für Eltern vielleicht, die sich über die Eltern amüsieren, die da halt mit drin sind, die sich selber über den grünen Klee lumen. Ach, wir sind ja so gute Eltern und wir lieben uns immer noch nach 20 Jahren Ehe und so.
Aber sorry, da muss ich aber ganz kurz sagen, was so die PR betrifft oder die Werbung, die dann betrieben wird. Also das Cover und der Trailer, der sieht leider schon sehr nach einem Film aus für 16-jährige Mädchen. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil zum Beispiel ein, hier diese, wie heißt der, Tote Mädchen lügen nicht.
Ja. Ja.
Der hat vom Cover und vom Feeling her sowas Ernstes.
Ja,
und sowas, würde ich mir als Junge auch angucken, auf jeden Fall. Mhm. Und selbst, und wenn ein bisschen mehr von diesem, wir gehen aus diesem klischeehaften, wir machen Werbung für diesen Film, in dem Sinne, Love, Simon, das Plakat mit ihm drauf, mit dem hübschen Jungen und so ein paar Herzchen dran.
Ja. Oh Gott, ja, ich sehe es gerade.
Zeig mal kurz noch mehr.
Also, das ist...
Das sieht halt so ein bisschen...
Ich verstehe das Problem.
Da geht doch kein Junge rein in dem Film. Und vielleicht auch nicht jetzt so unbedingt Jungs, die, keine Ahnung, in der coolen Jungsgruppe, die sagen, oh, wir gucken uns diese Drama an oder so.
Ja, kommt vielleicht auch echt auf die Person an, so,
ja, natürlich kommt es auf die Person an. Und wenn du dich damit beschäftigst oder sagst, hey, mir geht's gerade genauso und ich möchte vielleicht den Film anschauen, weil mir geht's einfach so, dann verstehe ich das auch und so. Aber ich meine es ja nur so, weil es sollte vielleicht die Zielgruppe nicht unbedingt nur die Mädchen sein, die 16 Jahre alt sind, sondern es sollten auch hetero-Jungs sein, die damit angesprochen werden sollen.
Es sollten alle, also Homo-Jungs, Bi-Jungs, hetero-Jungs, Mädels, sollten alle reingehen.
Also ich freue mich jetzt auch nur auf den Film, weil ich so viel gehört habe, so viel positives Feedback über den Film. Aber persönlich würde ich ihn mir nicht anschauen.
Ich glaube auch echt, dass er dir zu Mainstream ist und zu glatt gebügelt und zu perfekt in der Dramaturgie. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich finde halt, er ist wichtig für alle, die sagen, ey, ich hätte den Film damals als Teenager oder als Kind gebraucht oder ich brauche ihn jetzt. Mhm. Gerade auch, weil er halt so, ja, es klingt immer blöd, wenn man das sagt, aber halt so normal ist, weil es ein Mainstream-Film ist, den viele sich angucken. Das braucht man an der Stelle auch, finde ich, um eben nicht was Besonderes draus zu machen, sondern halt, es ist einfach normal. Und auch eben zu sagen, ich bin in der gleichen Situation wie er. Ich habe halt diesen Highschool-Alltag, ganz normal. Haha, da sind wir wieder, aber halt diesen Highschool-Alltag, ich habe eine Familie und tu mich schwer damit, das irgendwie halt damit umzugehen. Ich finde, das ist super wichtig. Ich freue mich, dass dieser Film halt da ist. Auch wenn man natürlich ihn nicht ganz über den grünen Klee loben kann. Ich meine, da gibt es auch Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Also der Schulleiter zum Beispiel, Jordan fand es okay. Ich muss sagen, ich fand, der war, warum muss man den jetzt nehmen? Das ist so eine Clownsfigur, die da halt bemüht, lächerlich und lustig sein soll. Ich fand, es war unnötig. Klar, es war schon irgendwie auch ein bisschen lustig, aber hätte man auch nicht machen müssen, finde ich
so
zum Beispiel.
Ein bisschen zu übertrieben, karikaturenmäßig oder
ja,
was?
Ja, schon wie eine Komödie halt. So der Typ einfach, der war da so einfach so eine klassische amerikanische Komödie halt. Und wo ich auch sagte, der Vater, es sieht halt aus wie ein Model. Hat jeder jetzt so einen Vater? Ich glaube nicht, aber das weiß ich auch.
Doch, meiner schon.
Grüße an Joses Papa, der gerade.
Aber weißt du, das ist ja auch der Punkt wieder. Deswegen.
Das wird ja auch erklärt im Film.
Ja, okay, das ist aber halt auch wieder so. Das meine ich ja mit glatt gebügelt.
Ja, natürlich. Das war auch was ich im Vorhinein dachte, warum nimmt man den jetzt als Vater? Der für mich nicht eine klassische Vaterfigur.
Auch der Hauptdarsteller, der sieht doch auch so ein Mädchenliebling aus.
Dazu muss ich sagen, der sieht übelst aus wie Ansel Elgort. Also hier aus Baby Driver oder aus Schicksal ist ein dieser Verräter. Ich dachte die ganze Zeit am Anfang, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sehr er ihm ähnelt. Also ich finde, er sieht total aus wie dieser Schauspieler.
Er sieht halt total aus wie so ein Mädchentraum irgendwie.
Ein
bisschen niedlicher vielleicht so. Nicht so der coole. Nicht so der komplett coole Typ so. Aber gut, das ist ja bei hier den Timothy bei Call Me By Your Name, sieht ja auch gut aus.
Aber vor allem, der ist ja der Schauspieler bei Jurassic World. Und bei Jurassic World
stimmt.
Ist da wirkt dabei. Der wieder anders. Also hier sieht halt wirklich aus wie so ein Bubi. Ja. Und halt so
aber ich muss sagen, er sieht halt nicht so weichgespült aus, wie man das auch hätte. Es hätte echt schief laufen können. Du hättest echt so einen introvertierten Loser da nehmen können und dann so, ich bin schwul, aber es hätte so kaputt gemacht. Und du hättest auch so einen weichgespülten Typen, der sich komisch anzieht und der nicht weiß, wie er hier reinpasst, sondern es ist halt ein Typen, der dir auf dem Flur begegnet hier sozusagen, der selbstbewusst ist und der richtig gute Freunde hat. Das ist auch so, finde ich, der Film weckt auch diesen Wunsch, so eine Freunde will ich auch haben, so diese Gruppe, die sind cool, aber nicht, weil sie einfach imagemäßig, sondern so die sind wirklich richtig toll, richtig eng befreundet, das will man irgendwie dann auch.
Ja.
Finde ich cool. Also es hätte auch echt, finde ich, schief gehen können.
Ja.
Haben sie, finde ich, nicht schlecht gemacht. Klar, mit ein paar Abstrichen. Der Schulleiter, der Vater, etc. Manche Stellen in dem Tiefpunkt dann auch zu doll, wo ich sage, so, okay, ein bisschen mehr Verständnis oder ein bisschen weniger wäre realistischer gewesen, je nachdem. Aber ich würde ihn echt empfehlen.
Auf dem Plakat steht was ganz Witziges drauf, so ein kleiner Unterpunkt. Coming out 2018.
Hahaha, haben wir den Pun.
Ey, aber Leute, war ja eine super Runde. Guck mal, wir haben ja nur gute Filme eigentlich.
Ja,
auf jeden Fall.
Stimmt.
Kann man eigentlich alle anschauen. Kann man
bunte
alle
Mischung.
Anschauen.
Ja. Wir haben alles.
No Way Out, naja. Aber wie gesagt, ihr sagt, kann man sich anschauen. Wenn es euch da ähnlich geht wie mir, dann halt nicht. Aber ansonsten...
Kann man sich auf jeden Fall drüber streiten. Das ist auch ein Grund dafür, ins Kino zu gehen, um einfach drüber zu reden. Ja,
vielleicht bin ich auch einfach der Einzige, der sagt, der Film ist nicht so, das ist nicht so meins. Aber das ist ja auch okay so.
Das ist echt okay, ja. Klar. Ne? Also ich meine, also der ist nicht wie ein Superheldenfilm. Das ist was anderes.
Der Deadpool 2 kann man sich anschauen. Solo kann man sich anschauen. Und Love, Simon auf jeden Fall auch.
Auch als Heteromensch.
Auch als Heteromensch kann man sich anschauen. Und Call Me By Your Name, bitte.
Super.
Schaut ihn euch an.
Dann...
Das war ja eine geile Runde, Leute. Das war richtig geil.
Spaß gemacht.
Mich hat's gefreut.
Ja, danke. Schön, dass du da warst zum ersten Mal.
Ja, schön zum ersten Mal.
Ich habe Spaß gehabt.
Ja? Toll. Ja, war eine sympathische Runde auf jeden Fall, glaube ich auch. Wir haben gute Filme behandelt, wir haben gute News behandelt. So, und ihr da draußen, haut mal was raus, Leute. Auf Twitter, auf Instagram. Hashtag Filmrauschpodcast. Und in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich coole Gäste geben. Ich teaser es mal an jetzt, ganz kurz.
Ganz vorsichtig.
Nächste Woche ist höchstwahrscheinlich Katjana Gerz da, die großartige Schauspielerin, Comedian und was sie alles macht. gibt es mal eine Special-Folge, in der wir über Filme sprechen, die uns dazu inspiriert haben, das zu machen, was wir machen. Nämlich hier den Filmpodcast aufzunehmen, beziehungsweise sie als Schauspielerin, beziehungsweise ich zum Beispiel als derjenige, der sich halt auch total mit Film und Kurzfilm und Produktion und so ein Shit beschäftigt. Und da gibt es auf jeden Fall eine nette Talkrunde. Das höchstwahrscheinlich nächste Woche. So viel will ich jetzt mal versprechen.
Vor allem endlich mal wieder ein Gast nach Dominik.
Endlich mal wieder ein Gast
nach Dominik. 5 Folgen hat es gedauert, aber wir haben hier mal wieder einen Gast.
5 Folgen schon wieder her, ne?
Wir haben wieder einen Gast.
Ey, Leute, da wird es bald noch mehr Gäste geben. Komm, da wird es bald noch. Wir haben bald einen großartigen Regisseur noch hier. Wir haben noch andere Podcaster mit vor Ort. Und im November kommt auch noch geiler Shit auf euch zu, so
aber
viel sei gesagt.
Das wollen wir mal noch ein bisschen ungewissen lassen.
Da sage ich ja nichts dazu, aber es gibt auf jeden Fall, wir planen schon großartig vor.
Ja. Aber ab Juni, da laufen ja dann richtig coole Filme wieder. Also
da laufen ja jetzt schon gute Filme.
Ja, aber noch mehr.
Love, also, Simon kommt im Juni raus.
Love, Simon kommt im Juni.
So. Mamma Mia 2 bin ich zwar noch skeptisch, aber ich freue mich drauf.
Mamma Mia.
Oh, Here We Go Again. Bin ich auch noch skeptisch, was da rauskommt.
Ja, müssen wir alle angucken, trotzdem.
Viele Fortsetzungen auf jeden Fall sind in Planung und kommen bald raus und langfristig auch. Wird spannend.
Wird spannend.
Coole Monate.
Wird immer sein.
Auf jeden Fall. Ja, cool.
Dann haut rein.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.